Deine gelbe Mitfahrgelegenheit steht ja schon seit letzter Woche auf dem VIP-Parkplatz von Flanders Classics. Und wir werden den bis zur Ronde auch nicht mehr abgeben. Alle sind in den letzten Zügen der Vorbereitung. Auch Wout van Aert übt schon mal seinen Platz auf dem Podium. Aber mit dir zusammen machen wir heute noch mal ein bisschen Kontrastprogramm zum Rest der einschlägigen Radsportmedien. Zusammen mit einem alten Bekannten und berüchtigten Offroader von der Schwäbischen Alb schauen wir aus seiner verschneiten Heimat nochmal zurück auf eine Woche Gluthitze in Südafrika und seine erste erfolgreiche Teilnahme bei der Tour de France der Mountainbiker. Erstmal danke fürs Einsteigen in den gelben Bus. Mein Name ist Bastian Marx.
Meiner ist Paul Voss.
Und meiner Andi Storff.
Und wo verbringt ihr euren Osterurlaub?
In Antwerpen.
Auf dem Fahrrad, so wie du.
Also aktuell. Was hast du gesagt, Andi? Ich bin ja jetzt eigentlich im März und April immer nur so Hälfte, Hälfte zu Hause und irgendwo in Belgien. Und am Wochenende fahre ich eben nach Antwerpen, wo am Sonntag die Ronde startet.
Könnte schlimmer sein, würde ich sagen.
Ich hatte Paul letzte Woche schon.
Ist nicht so gut für meine Fitness. Belgische Wochenenden zwischendurch.
Aber Gym gibt es auch im Hotel.
Gym gibt es im Hotel, aber da gibt es auch immer Hotelbars und viel Essen. Und,
und deine
so,
Kollegen.
So richtig clean kann man in der Fritteuer nicht essen.
Nee, da musst du das Zeug nehmen, bevor es da in die Fritteuse geworfen wird. Aber so wie das manchmal aussieht, möchte man das auch gar nicht unfrittiert essen.
Das ist schon eine krasse Kultur, wenn man da so in diese Läden reingeht und einfach so eine ganze Auslage unfrittiertes Zeug liegt, was aber auch nur frittiert gegessen werden kann. Also das ist schon immer, so oft bin ich jetzt auch nicht in so einem Laden.
Ja, Herr Basti, bei dir ist ja doch nicht die Müritz geworden.
Nee, genau. Ich hatte dich letzte Woche schon gefragt nach Tipps für Spreewald oder Mecklenburgische Seenplatte, weil wir echt Bock hatten, mal Ostdeutschland unsicher zu machen. Aber Wetter, wie immer, mal wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht im deutschen Frühjahr. Ich hoffe immer oder wir hoffen immer, dass das irgendwie mal geil ist, aber leider, naja. Und dann spontan ins Auto gesetzt und nach Südfrankreich gefahren. Das hatte ich irgendwie auch immer schon mal vor und habe ich noch nie gemacht. Völlig random irgendein Airbnb genommen, da wo so der Wind, ich habe extra über Regenradar geguckt, da wo der Wind weniger wurde und es langsam wärmer wurde Richtung Meer, so in der Kante, auch echt günstig hier, so richtig mitten in der Walachei, und was soll ich sagen, es ist saugeil, also Wetter ist ein Traum, und ey, plane hier so random Routen auf Strava und jede zweite Straße ist so, als wäre es ein Geheimtipp. Also es ist echt mega geil. Und das ist hier so, also ich glaube, das, was man so kennt, ist so Gorge de Verdun, also so Schluchten von Verdun heißt das hier. Ist aber auch nur ein Stück, also so 40 Kilometer von hier waren wir aber jetzt schon zweimal mit dem Fahrrad. Heute sind wir mal in eine andere Richtung gefahren. Es ist echt ein Geheimtipp, und wir waren einmal Osterferien auf Malle, und da kannst du ja nicht mehr Fahrrad fahren, es geht ja nicht, also ist ja wie ein Gran Fondo einfach, ein Gran Fondo Event, die ganze Insel, plus noch Mietwagen, und hier ist nichts los, wirklich, also siehst am Tag 3 Fahrradfahrer und 10 Autos, das ist Hammer.
Aber jetzt erklär mal ganz kurz den Prozess der Ortsfindung und auch des Airbnb-Aussuchens, weil ihr macht solche Aktionen ja öfters, und ich frage mich dann immer, also ich glaube, ich bin da viel zu verkopft, um das einfach machen zu können. Ich wusste, ihr wollt an die Müritz, und als ich dann das Foto gesehen habe, ich weiß von dir oder Wilma auf Instagram, dachte ich, okay, scheint mir jetzt doch nicht die Müritz geworden zu sein. Die Straßenschilder sehen anders aus. Aber was ist denn der Prozess dahinter? Also das ist ja wirklich komplett random, wo ihr seid.
Also Wilma würde ja gern planen immer, ne? Ich sag aber
Lehrerin,
immer,
ne?
lieber abwarten, wie es Wetter wird und kurzfristig entscheiden, wo man hinfährt. Und dann ja, keine Ahnung, ich gucke halt, wo das Wetter gut ist, wie die Temperaturen so sind, also weiter ins Landesinnere oder so ein bisschen nördlicher war es halt noch kälter, Richtung Meer war es wärmer, aber am Meer dachte ich, direkt ist zu viel los, autotechnisch. Mhm. Und dann gibt es hier noch den Mistral. Das ist im Frühjahr so ein richtig starker Wind. Der war auch die ersten zwei Tage hier brutal.
Der ist asozial.
Ja. Der ist richtig asozial. Und dann habe ich so auf Regenradar auf der Windkarte geguckt. Das wurde dann auch so ab einer bestimmten Kante so Richtung Osten wurde es so ein bisschen weniger. Und genau da haben wir dann Airbnb gesucht. Also weiter Richtung Osten wäre es noch weniger gewesen, aber da wäre es halt auch noch länger im Auto gewesen dann. Und dann einfach in so einem Planquadrat irgendwie Airbnbs geguckt und das, was am schönsten aussah und am günstigsten war, dann genommen. So. Und jetzt also alles richtig gemacht diesmal. Man kann auch mal ins Klo greifen, aber echt geil. Und ja, langsam jetzt genug Spam. Gerne mich fragen, wenn jemand hierher will, für Routen oder Tipps jetzt. Aber eine Sache noch, was ja gar schick nicht klar geht, sind halt so Cafés, ne? Ja, schick mir Route.
So ein großer Kaffee, Geheimtipp ist die Region
nicht.
Nämlich auch nicht. Also schon ein touristischer Hotspot, sagen wir mal so, zumindest mal der See und die
ja,
Flucht
gut,
von,
klar.
Warte mal, aber
das auf jeden Fall.
Ja, ich habe das auch schon mal gehört, aber wo, also ich bin da schon auch schon mal lang gefahren, aber wo ist denn das da genau? Ich bin jetzt gerade auf der Karte.
Das ist so ein das, wie
aber,
nennt man
aber, dieses? Ist, also ist das diese Schlucht, wo wirklich alle Touris auch immer hinfahren? Oder wie?
Ja, ja.
Ja, okay, aber gut. Das ist so sommerurlaubsmäßig.
Also im Sommer
ne?
ist halt die Hölle los. Ey, aber selbst
alle Flüsse
schon
und
recht,
Seen
wenn du,
hier
wenn du ein bisschen
blau.
Weg vom See gehst, da ist halt auch wirklich gar nichts mehr los.
Da ist der Hund begraben, komplett. Es sieht alles aus wie ein Bilderbuch. Es ist wirklich jedes, sau viel Wasser hier und jeder Fluss und jeder See ist blau. Das ist auch mega krass. Sieht aus wie Meer einfach. Und ja, jetzt haben wir irgendwie so ein paar Cafés abgeklappert und heute endlich mal eins gefunden, wo die Frau, die das betrieb, ich glaube einfach eine Engländerin war oder eine Amerikanerin. Ich habe es gar nicht auseinanderhalten können. Und dann haben wir gegenüber in so einer Bäckerei uns so Apfelkuchen geholt. Der sah mega geil aus. Dann habe ich den in der Story gepostet und ein gemeinsamer Bekannter von uns, ich dachte, ich spiele das hier mal ein, weil wir hatten ja mal so den Plan und eigentlich finde ich es auch nett, Besenwagenhörer hier mal öfter einzubinden. Und ein berüchtigter Besenwagenhörer, den Paul und ich schon kennen, der mich auch unter der Saison mit Rennhighlights und Zusammenfassungen versorgt, hatte eine lustige Story über französische Bäckereien. Der fährt nämlich auch zur Tour de France immer so in die Alpen oder Pyrenäen zum Etappenbesuchen und hatte da eine Geschichte aus einer Bäckerei und die spiele ich jetzt mal ein.
Ey, immer wenn ich so ein Bild sehe, wie von dem Teilchen, was du da weggenascht hast, ne, dann muss ich an eine spezielle Szene aus meinem Urlaub im letzten Jahr denken. Und was einem sofort auffällt, wenn du das erste Mal mit offenen Augen nach Frankreich reinkommst, das ist ja, bei uns heißt das Bäckerei und dann kriegst du da Brötchen, Brot und vielleicht wär's noch angepappt. Und in Frankreich, da heißt das ja dann einfach Boulangerie, Patisserie oder so, ne? Und du merkst sofort, das ist ja eine ganz andere Kultur. Also da kriegst du, natürlich kriegst du da Baguette in 50 Ausführungen oder so, aber die Ware, die da präsentiert wird, also was sich so ein Franzose zwischendurch reinpfeift, wenn du daneben hier so unsere Puddingbrezel legst, weißt du, wo einfach nur so ein bisschen Vanillepudding in so eine Schleife reingelegt wird, ist ja ein Witz dagegen, ne? Also da ist ja wirklich das Wort Patisserie oder so, wird der Sache ja viel gerechter, ne? Und dann bin ich letztes Jahr bin ich vor der Etappe über den Tourmalet, habe ich ja unten in Lucent-Sauveur gepennt, ne? Und dann bin ich morgens, ich hatte da in dem Airbnb keine Möglichkeiten und auch keinen Bock zu, und dann bin ich morgens runter und habe halt einen Bäcker oder eine Patisserie. eine Patisserie oder Boulangerie gesucht, wo ich mir einen Kaffee holen kann, ne? Und dann war da direkt eine und ich stehe da so drin und die hat gerade irgendwas gemacht, deswegen hatte ich nur so ein paar Sekunden und ich gucke so und das sah aus wie in meinem Kinderbuch damals Mäcki im Schlaraffenland, weißt du? So richtige glänzende Eclairs, wo du schon siehst, wie lange die brennen, wenn du die anzündest und so, ne? Und alles nur so vom Feinsten. Und dann fragt die so, was sie für mich machen kann und ich bestelle halt einen kleinen Kaffee zum Mitnehmen. Und dann war schon irgendwie hatte ich das Gefühl, und das ist auch schon zu wenig, ne? Aber ich kann da auch nichts essen, weil ich ja immer Angst habe, die vergiften mich mit irgendwelchen Laktoseprodukten oder so, oder dass ich irgendwas anderes nicht vertrage oder von zu viel Zucker oder zu viel Fett irgendwie Bauchkrämpfe kriege dann am Weg zum Berg, ne? Also habe ich nur den Kaffee, dann habe ich aber so zu ihr gesagt, so in meinem gebrochenen Französisch, so das sieht hier so wahnsinnig aus, also das muss ja hier ein Traum sein für die Leute und bei uns in Deutschland, wir haben sowas gar nicht, ne? Und dann sagt sie so zu mir, oh, c'est triste, und geht sich so mit dem Finger über die Wange runter wie so eine Träne, weißt du? Und jetzt, seitdem das passiert ist, Jedes Mal, wenn ich so ein, ich sag mal, herzhaftes Teilchen da sehe, wo selbst mir das Wasser im Mund zusammenläuft, dann muss ich an diese Bäckerei in Lusterswörth denken und wie die sich mit dem Finger über die Wange runterfährt und mir eine Träne vormacht. Naja, ich dachte, erzähl ich mal.
Ja, es gibt schon gute Bäckereien in Deutschland, aber diese ganzen Ketten kannst du natürlich in die Tonne kloppen, um es jetzt mal in dem gleichen Slang zu sagen.
Aber trotzdem, das Beste an der Nachricht ist eigentlich der Akzent und der schickt mir auch Sprachnachrichten und ich weiß nicht, weil er weiß ja, dass ich den Ruhrpott so ein bisschen feier, weil ich ja, ne, also weiß man, wenn mir auf Strava folgt. Auf jeden Fall, weiß nicht, ob er so extra so redet oder ob der wirklich immer so redet.
Nee, das würde mich mal interessieren. So. Ich habe den auch schon, weiß ich nicht. Ich habe den auch schon getroffen, der redet schon immer so.
Okay. Der ist schon witzig,
Die sind bei der Deutschlandtour letztes Jahr in Essen. Beim Prolog habe ich ihn getroffen.
Ja, Grüße gehen raus.
Grüße gehen definitiv raus. Ja, habt ihr sonst noch was Spannendes erlebt?
Nee, ich bin krank. Sonst aber nicht so viel Spannendes.
Also ich habe drei richtig spannende Rennen erlebt in Abwesenheit von Pogacar. Schönen Gruß hier an die Fanboys. Könnt mich alle mal. Könnt euch wieder freuen auf Sonntag. Runde von Flanderen. Wird nicht so spannend.
Was für Fanboys meinst du?
Pogacar Solo.
Pogacar Fanboys. Paul, du musst doch mal unser Feedback lesen und so. Muss ich mal ein bisschen mit der Community beschäftigen.
Das mache ich ja. Aber ich lese mir nicht. Ich bin über Jahre lang unsere E-Mails lesen so geschädigt.
Paul ist unsere E-Mail-Community.
Ja, aber selbst das mache ich gerade nicht mehr. Das hat auch der gute Fabian übernommen, weil es eine Zeit gab, wo schon mir so viel Shit reinkam und ich mich selbst schützen musste.
Zu Recht.
Zu Recht,
ja. Ja, ey, Andi, wieso hast du dich nicht aufgeregt, als sie Van der Poel nicht geholt haben? Also hier E3-Preis, Van der Poel solo weg, irgendwie so schon richtig weit vorm Ziel wieder, auch eigentlich richtig langweilig. Und dann eine Gruppe dahinter, vier Leute, Vermeersch, wer war alles dabei?
Abrahamsen war noch dabei, Per Strand.
Ja, genau.
Und dann noch einer.
Und Van Gestel? Van Gestel?
Nee, war nicht Stan de Wolf noch dabei?
Es ist Stanley Wolf, genau, Stanley Wolf, ja.
Ja, genau.
Und die arbeiten richtig gut zusammen und kriegen Van der Poel auf dem letzten Kilometer. Es waren die ganze Zeit noch so 8 Sekunden.
Kriegen sie nicht.
Ja, aber eigentlich hatten sie ihn schon. Also eigentlich waren es noch 20 Meter, oder?
Nee, es war schon weniger.
Also zwischen 20 und 5 Meter waren es.
Also ohne Scheiß, du hättest easy eine Flasche werfen können. Also ohne Probleme, als Mathieu einfach
ohne Probleme treffen. So
ja, genau.
Also nicht hinkommen, sondern treffen.
Also ich meine, das Interessante an der ganzen Geschichte, bevor wir jetzt zum Finale kommen, ist ja, dass Mathieu da ja anscheinend auch Bestwerte gefahren ist. Und das Ding, dass natürlich...
Was ist er gefahren?
Bestwerte.
War doch irgendwie auch, es ist doch irgendwie auch geleakt worden, wie viel er gefahren ist. Irgendwie 90 Minuten.
Irgendwann im Rennen ist er immer
420 Watt oder so.
40 Watt gefahren über 90 Minuten. Was wahrscheinlich den größten Teil in seiner Soloflucht passiert ist. Die Frage ist aber immer noch, wie schwer der ist, ne? Weil der ist, glaube ich, nicht so leicht, wie die Leute glauben.
92 Kilo wiegt der.
Ja, Richtung 90. Nee, Quatsch. Also der wird ja über 75 Kilo geführt, aber ich glaube, der ist schwerer.
Nee. Also das glaube ich nicht.
Ich habe schon mal sowas gesagt, gehört, dass der nicht 75 Kilo wiegt.
Ja, viel mehr kann es ja nicht sein, oder?
Nee, glaube ich auch nicht.
Ja, schon. Nee. Ja, ein bisschen schon. Also jetzt nicht über 80,
die ganzen,
so viel nicht.
Also die ganzen Wattwerte, das ja ist ja auch egal jetzt. Ne? Also ich meine, am Ende ist es ja, wenn du hinten so eine Maschine hast, einen Vermeersch, Abrahamsen. Und so, die ja auch, also die können ja auch alle 500 in der Führung fahren, ne? Oder 550 immer wieder. Und dann wird es halt auch für so Mathieu alleine, der jetzt auch nicht gerade ein Aero-Gott ist, ne? Also der hat schon ich richtig Schulter. Der,
Watt der, der ist hat nicht schon gleich auch richtig, Geschwindigkeit.
Ja, der hat auch richtig Lenker und so. Der macht auf jeden Fall das meiste.
Sitzt sehr hoch.
Ja, der macht auf jeden Fall viel, aus dem wir auf dem Rad sitzen, aerodynamisch gesehen. Mhm. Also Remco hätten sie nicht geholt, sagen wir mal so.
Ja, also auf jeden Fall, es war mega spannend und ich habe echt schon gefeiert, so endlich wird mal einer von diesen Überfahrern bei einer Soloflucht eingeholt, kurz vor Ziel. Ich meine, der hätte den Sprint immer noch gewinnen können, wenn die den geholt hätten. So.
Das fand ich interessant, dass er das nicht gemacht hat. Das, also er hat schon ein bisschen dass rausgenommen, nicht,
ja.
Ne, ja. So, aber auch nicht viel. Also er wollte schon noch, dass die sich hinten anstrengen müssen, um ihn zurückzuholen. Aber ich weiß nicht, so, ich dachte die ganze Zeit so 5 Kilometer vor Ziel, warte doch einfach. Weißt du?
Ja.
Aber ist, glaube ich, nicht so sein Ding. Ne?
Also 800 Meter.
Ich glaube auch ganz ehrlich, dass er dachte, dass er durchkommt, um ehrlich zu sein.
800 Meter, die sind 20 auf 20 Meter dran oder weniger, keine Ahnung. Florian Vermeersch fährt vorne, fährt aber nicht ran an Van der Poel, sondern guckt die anderen an, lässt rollen. Die anderen gucken ihn an, lassen rollen. Van der Poel dreht sich um, sieht die lassen rollen, tritt nochmal an und kommt an.
Ja. Und ja, geil,
dass du dich da Fall, nicht also. Aufgeregt hast, Andi, habe ich nicht verstanden.
Also ich fand es eher einfach mega spannend und am Ende muss man ja sagen, Chapeau Mathieu van der Poel, da immer weiter dann noch so durchzuziehen und das dann auch noch ins Ziel zu bringen. Ich meine, wir hatten heute, wir nehmen gerade auf Mittwoch, 1. April, du warst aus Flandern mit einem fast schon ähnlichen Ausgang vom Rennen, wo es dann am Ende nicht gereicht hat. Also am Ende, ja, also man hat sich so ein bisschen an den Kopf gefasst. Was machen die vier dahinter? Dann habe ich direkt so gedacht, also warum macht man das überhaupt? Weil das ist so, also zumindest wurde uns das vorher noch so erklärt, dass in so einem Fall fährt man immer bis ans Hinterrad dran und dann kannst du dich umdrehen.
Ja. Doch,
also das hat auch, ja. Also ich war mit mehreren Ex-Rennfahrern nach dem Rennen gesprochen und also es hat jeder genau die gleiche Antwort gegeben. Fabian Cancellara, Marcel Sieberg, egal mit wem man da noch so gesprochen hat, die meinen alle so, warum fährt er nicht bis ans Hinterrad und dann dreht er sich um und guckt, was die anderen machen.
Ja, aber also ganz
da,
ehrlich.
Da fährt ja auch dann keiner die Lücke zu.
Ich glaube, dass Vermeersch das auch weiß. Also ich glaube nicht, dass wir schlauer waren oder schlauer sind oder die anderen schlauer sind als die Rennfahrer, die jetzt gerade unterwegs sind. Nur, dass wenn du in der Situation bist, du anders reagierst, als dann vielleicht dass dir das Lehrbuch irgendwie mitgibt. Weil, dass er nicht bis hingefahren ist, das kann ich so ein Ticken, du denkst ja, in dem Moment denkst du ja, wir haben ihn, das Ding ist gegessen. Also deswegen machst du das ja nur. Du denkst ja, die Lücke ist zu, so gesehen. Wir rollen da jetzt noch hin. Aber ich glaube, keiner hat damit gerechnet, dass die anderen auch einfach nichts machen. Also die haben ja wirklich, der ist ja nicht mal richtig übers Vorderrad gefahren und das war ja das Problem. Ich weiß nicht, wer das dann war, der nicht richtig übers Vorderrad gefahren ist.
Glaub
das war
genau
das Problem.
Ich glaube nicht, dass er da in dem Augenblick wusste, wie er sich taktisch zu verhalten hat, weil ich bin auch der Meinung, Vermeersch ist taktisch sowieso nicht gut. Der hat wahrscheinlich vorher auch schon draufgelatscht wie sonst was und alle anderen in der Gruppe wussten, ey, der ist wahrscheinlich eh der Stärkste, lass ihn doch das Loch zufahren. Also die Reaktion der anderen war eigentlich vorhersehbar. Aber es gibt halt schlaue und nicht so schlaue Rennfahrer. Und ich würde jetzt mal sagen, ein schlauer Rennfahrer wäre bis ans Hinterrad reingefahren und hätte dann erst geguckt, was macht der Rest.
Ja gut, aber Argument kann man jetzt schon sagen, dass alle nicht so richtig schlau waren, weil keiner hat dann irgendwie mal nochmal die Beine richtig reingeworfen und gesagt, ey, jetzt lass das Ding richtig zufahren. Klar, du kannst also, Vermeersch, hast glaub, natürlich recht, aber auch die dahinter abbremsen und sowas.
Eh nicht, was sie machen sollen. Weil die waren einfach froh, dass sie überhaupt noch dran geblieben sind, oder?
Wer?
Ja, Stan also, Wolf, also wer, der
ja, war gut, ja
der, schon, der auf jeden ja Fall, von vorne ne? zurück. Und Abrahamsen sah jetzt auch nicht mehr so frisch aus, muss ich sagen.
Ja, wie auch immer. Ja, war ein geiler Rennverlauf dadurch. Also ich würde sagen, das Interessante ist, aber was ich jetzt irgendwie da rausgenommen habe aus dem Rennen heute, wo wir gleich drauf zu sprechen kommen, ist ja irgendwie, dass die schon stark sind, also Mathieu, Wout, also wenn wir gleich über Gent-Wevelgem oder in Flandersfield, wie heißt es jetzt? In, ja, auf jeden Fall so ein komischer neuer Name.
Flandersfield, ja.
Ja, genau. Dass die punktuell stärker sind als der Rest, aber dass hinten mittlerweile doch schon so 2, 3 noch andere gute gibt, wenn die zusammenfahren, dass dann halt auch eventuell eng werden könnte. Also dass ja, diese krasse Dominanz
ist die Motorradsituation gerade gar nicht besser?
Ja, heute waren auch Motorräder da, also jetzt nicht in der Menge, aber ich, also das hat, Problem hat es jetzt nicht gelöst.
Es war schon so merklich, dass zu dem Zeitpunkt, als die Motorräder zumindest mal hinter Van der Poel weg waren, beim E3 ging der Vorsprung schnell, also wurde der schneller kleiner. Mhm. Teilweise war es ja wieder so, dass man aus der Helikopterperspektive, ja, die haben ja dann gezeigt, okay, wie weit sind die auseinander? Und du hast Van der Poel vorne gar nicht gesehen. Du hast vorne nur das Motorrad gesehen mit der Kamera, was direkt hinter Van der Poel gefahren ist. Ja, aber du hast vollkommen recht, dahinter sind auf jeden Fall auch wieder Leute, die besser sind. Also es gibt nicht mehr diese, ne, wie haben sie vor ein paar Jahren noch genannt, die großen 3, dann waren es die großen 4. Ich glaube, man ist da ein bisschen näher rangekommen hinten, also auch so ein Fahrer, ne, wie Vermeersch, super stark, muss man ihm ja sagen, schon seit dem Opening Weekend. Auch die anderen, die jetzt da so mit unterwegs waren, haben einfach nochmal einen Step gemacht und ja, für uns ist ja gut. Also ich glaube, ich habe in den letzten Jahren selten 3 so spannende Rennen am Stück gesehen um die Jahreszeit. Und also ich fand alle Rennen geil, auch wie sie am Ende ausgegangen sind. Also ich muss man ja sagen, also ich habe ja auch nichts dagegen, dass immer die gleichen Leute gewinnen. Ich habe nur was dagegen, wenn die 80 Kilometer alleine fahren und das Rennen ist gelaufen. Ja. Von daher, also ich habe mich da jetzt nicht groß drüber aufgeregt. Ich fand es eher witzig. Also ich hätte mich jetzt auch für keinen aus der Gruppe jetzt unbedingt mehr gefreut als für Van der Poel. Deswegen war es mir eigentlich relativ egal, wer da gewinnt. Und so war es ja schon fast ein Skandal, der für mehr Entertainment gesorgt hat, was da passiert ist auf dem letzten Kilometer.
Ja, in Flandersfield, ich habe mich hauptsächlich gefreut, dass Van der Poel und Van Aert mal wieder in einer Zweiergruppe gelandet sind, an der Spitze des Rennens, sind eingeholt worden. Aber keine Ahnung, ich dachte mir so in dem Moment, ich habe es auch zu Wilma gesagt, so ich könnte nicht ernst bleiben, ne? Also es gibt ja so Rennfahrer oder die zwei untereinander, es wird mich einfach mal interessieren, wie die so zueinander stehen, die zwei, weil das geilste Verhältnis scheinen sie ja nicht zu haben. Ich könnte nicht ernst bleiben. Ich würde so, keine Ahnung, wenn ich Wout oder Van der Poel wäre, endlich mal wieder, endlich mal wieder wir zwei, ey, lass mal ich fahren jetzt hier. Aber bierernste Blicke, ich glaube, Van der Poel hat auch ja, so ein bisschen, keine Ahnung, sich geschont für andere Rennen oder trainiert oder wusste, dass Philipsen hinten ist und hat das so ein bisschen verschleppt. Meinte, glaube ich, auch im Interview nachher, wenn wir beide vollgefahren wären, wären wir auch durchgekommen.
Ey, der war Typen-Zumann. Der war doch Typen-Zumann von... Nee, aber das, also alles, was ich dahingehend gehört habe, ist, dass er einfach wirklich bei E3 alles raushauen musste. Also das war... Der war einfach breit, so.
Das war ein oder 2 Tage später?
2.
2.
2 Tage später.
Ja. Und ganz ehrlich, ne, also ich meine, ich habe den auch selten so am Limit gesehen, wie nach dem Rennen am Freitag, also wo er gewonnen hat. Weil, also der hing ja wirklich über seiner Karre. Und das Interessante ist ja auch da, ne, dass diese ganzen Rennfahrer, jetzt auch Poggi bei Sanremo, dass die, du merkst, die müssen auch viel mehr jetzt auch selber mal an ihr Potenzial, also ihr völliges Potenzial rangehen, um diese Radrennen zu gewinnen, als dass sie es vielleicht vorher mussten. Also Mathieu, dass die den nochmal zurückholen, das kann man jetzt auch mal gucken, wie oft das bis jetzt schon passiert ist, auch noch nicht allzu oft. Wout hat jetzt einen Schritt gemacht, aber heute
wurde auch trotzdem angeholt. Das war eigentlich das erste Mal, fand ich Amstel Gold letztes Jahr, wo Gelmose und die Gruppe Puggy nochmal holen. Und jetzt dieses, früher ist es jetzt auf jeden Fall schon ein paar Mal passiert. Jetzt heute auch wieder, also heute Wout alleine weg, beziehungsweise erst mit Niklas Larsen, dann ich glaube 12 Kilometer alleine und auf den letzten 50 Kilometer einfach auch nur von einem auch sehr fit scheinenden Filippo Ganna nochmal übersprintet, ist trotzdem noch angekommen solo, Wout van Aert als Zweiter. Wie so oft. Also Ghana auch gut drauf für die zwei Großen.
Ja, ich würde gerade mal ganz, bevor wir darüber irgendwie noch reden, über in Flanders Fields reden, weil, also klar, die wurden eingeholt, Wout und Mathieu, aber haben natürlich gezeigt, okay, irgendwie beide sind fit, so Wout ist irgendwie auch wieder zurück, ich glaube, das freut uns alle. Jetzt kommt dann irgendwie noch Remco zur Flandern-Rundfahrt und zu Pogge und so, ich glaube, das kann interessant werden, auch wenn Andi sagt, dass der Sieg eh wahrscheinlich schon weg ist. Aber Kampf um Platz 2 wird schön. Was ich dann aber da auch
ja, bei der Fußball-WM freue ich mich auch schon aufs Spiel um Platz 3.
Ja. aber was ich dann wieder interessant fand, war der Sprint und auch, habt ihr die Aktion gesehen zwischen Laporte und Jordi Moyes?
Ja.
Ja, und was ich da, also erstmal, ich glaube, also man könnte auch gelbe Karte geben, oder? Also das war schon...
Für wen?
Das war vielleicht Laporte.
Für Laporte?
Nee.
Ja, also Jordi Moyes ist so weit in die Ball.
Es war
so
keine Absicht, ne? Der hat sich auch nur rübergelehnt, weil er selber...
Sorry, da fährst du halt auch nicht rein, oder? Also wenn du da reinfährst, musst du damit rechnen. Laporte hatte das
aber Jordi Moyes war
Vorderrad versetzt von De Ligt. De Ligt fährt nach links rüber, was soll Laporte machen? Also entweder stürzt er oder fährt nach links rüber. Und also sorry, links, dass da links überhaupt nochmal was aufgegangen ist, da können wir gleich in der Sprintanalyse nochmal drüber sprechen, aber da fährst, also wenn du da links an der Bande dich, wenn du da durch willst, musst du damit rechnen, dass auch eine Welle an die Bande kommt. Also das ist ein hohes Risiko. Ich meine, Philipsen ist durchgekommen, gewinnt das Rennen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das unbedingt Laporte eine Schuld trifft, wurde ja auch nicht verwarnt. Ich glaube, das ist einfach die Dynamik im Feld. Das war keine Intention, da nach links rüber zu fahren. Ich glaube, der hat auch erst gemerkt, dass da links noch einer kommt, als sie sich berührt haben. Vor allem, weil ich, also Laporte ist jetzt, glaube ich, auch kein Fahrer, der ansatzweise unfair fährt, würde ich mal sagen.
Okay, also ich habe es anders gesehen, aber ist auch in Ordnung, aber ich bin ja auch kein Sprintexperte. Ich fand aber dann einfach nur die Reaktion im Nachgang witzig. Also vor ein paar Jahren gab es ein paar Sprinter noch im Feld, die hätten sich nicht so freundlich mal kurz einen Meinungswechsel gehabt oder einen Wortaustausch, sondern da wären andere Dinge durch die Gegend geflogen. Das war ja fast schon eher eine sehr höfliche Auseinandersetzung. Also,
ja, ich glaube, Laporte ist jetzt nicht so der Rowdy. Also der hat ja auch...
Ne, ja, offensichtlich, dann, also, das meine ja,
komm,
ich ja.
Beruhig dich mal und so. Ne? Schon, also im... im belgischen Fernsehen wurde der Sprint direkt analysiert und wurde das direkt so auch erklärt. Hier, guck mal, der hatte sein Vorderrad links von De Ligt fährt links rüber, was soll Laporte machen? Also das war okay, schon...
Ich habe das belgische Fernsehen nicht geguckt, deswegen habe ich die Analyse
schnell,
nicht bekommen.
Schnell gemacht. Ja, es ist halt schon krass. Ne? Da ist nochmal ein anderes Level der Berichterstattung auf jeden Fall. Übrigens, weil wir gerade noch über Ghana gesprochen haben, der war ja auch schon derjenige, der dann die Lücke letztendlich zugemacht hat bei Gent-Wevelgem. Also der hat dann, ich habe das Rennen, also das Finale ja, zusammengeguckt mit ein paar anderen Agenten, unter anderem Giovanni Lombardi, der auch der Agent von Filippo Ganna ist, und der meinte schon so, als er gesehen hat, dass Ganna jetzt gleich in die Führung geht, der meinte schon so, der holt die jetzt ein. Und genauso ist es ja dann passiert. Ja, schon ein paar Leute, die sich da jetzt anbieten würden, auch ne, Wort von Art. Also ich habe gedacht, als sie da am Camel losgefahren sind, die beiden, dass von Art auch noch mal fitter aussieht als letztes Jahr für die Jahreszeit. Also in Belgien würde man sagen, der ist scherp, also scharf. So, ne? Sieht ein bisschen ausgezehrter aus, finde ich.
Nicht auch immer aus irgendwelchen Verletzungen raus die letzten Jahre?
Ja, ich meine, der war jetzt auch Anfang diesen Jahres nochmal verletzt, aber für mich sieht er so aus, ob er vielleicht nochmal ein Kilo leichter ist ungefähr. Ne, wir haben anfangs auch das Gewicht von Van der Poel nochmal genannt. Der ist schon leichter als Van Aert. Van Aert ist gar nicht so leicht. Also da weiß ich, dass der eigentlich über 78 Kilo wiegt. Gerade sieht es eher danach aus, aber so vielleicht ein bisschen leichter ist als die letzten Jahre, was natürlich für eine Flandern-Rundfahrt am Ende schon nochmal ein Faktor sein kann. Ja, auf jeden Fall hat er da einen richtig guten Eindruck gemacht. Hat ja auch das Rennen freitags weggelassen, was mich ein bisschen gewundert hat. Ich meine, E3 ist halt immer noch ein großes Rennen. Ich meine, klar, das hat er auch schon gewonnen. So, aber irgendwie so in der Form so ein Rennen wegzulassen, fand ich schon einen krassen Move, ehrlich gesagt. Dass er so eine Chance liegen lässt. Also vielleicht geht es für ihn auch wirklich dann jetzt nur, um in bestmöglicher Form bei der Flandern-Rundfahrt zu sein. Ich glaube, dieser Sieg würde auch alles für ihn toppen, aber ich fand es schon bemerkenswert, da zu sagen, okay, ich lasse jetzt E3 weg. So, weiß ich nicht, also aber ja, bis jetzt passt die Belastungssteuerung, ja, muss man sagen.
Wir werden sehen. Jetzt haben wir heute noch erfahren, wir sind uns noch nicht ganz sicher, ob es ein April-Scherz ist oder nicht, aber wir gehen davon aus, dass es stimmt, dass Remco auch bei Flandern-Rundfahrt an den Start gehen wird. Also alle sind da.
Endlich.
Ist Mats eigentlich wieder fit? Der war auch nochmal kurz krank, oder?
Ja, der war schon beim E3-Preis krank. Ist eigentlich also nach Sanremo krank geworden. Ja, hat sich dann dafür entschieden, die Erkältung auszukurieren. Scheint wieder ganz fit zu sein. Ist natürlich noch immer ein bisschen schwierig mit der Hand. Ne? Also er hat halt einfach so schnell, dass der Unterarm so überlastet ist noch, ne? Weil sich da natürlich die Muskulatur ein bisschen eingeschlafen ist oder zurückgebildet hat über die Wochen, wo er da diese Schiene tragen musste. Aber ja, ähnlich oder anders jetzt wie bei Van Aert ist natürlich da jetzt auch der Fokus auf jeden Fall auf der Flandern-Rundfahrt und Roubaix, weil für Mats ist halt schon die oberste Priorität jetzt irgendwie in den nächsten Jahren irgendwann nochmal ein Monument zu gewinnen. Und ja, mal schauen. Also ihm fehlt so ein bisschen Spritzigkeit, glaube ich, hat man gesehen bei den Rennen jetzt. Aber ich denke mal so die Ausdauer sollte ganz okay sein, also so viel trainiert wie in den letzten Wochen hat er die letzten Jahre nicht. Und ja, das ist am Ende ja das, was bei der Flandern-Rundfahrt dann zählt. Ne? Wer kann am meisten Energie sparen und hat am Ende noch was übrig. Und deswegen glaube ich auch, um jetzt da schon mal was vorwegzunehmen, dass da auch gegen Pogacar, glaube ich, keiner so richtig was machen kann. Aber wir werden sehen.
Flandern-Rundfahrt kann er von mir aus gewinnen. Ich hoffe nur, dass er Roubaix nicht gewinnt.
Ja, Roubaix ist auch am Ende so schwer, dass er es gewinnen kann. Ne? Ich glaube jetzt nicht, dass er da irgendwie einen großen Vorteil für sich rausholen kann über die Pflasterstücke, aber es ist halt trotzdem am Ende einfach auch ein Ausscheidungsfahren und ein Energieverschleiß und von dem, was wir einfach in den letzten Jahren oder auch jetzt dieses Jahr gesehen haben, ist Pogacars Level da einfach höher als alle von allen anderen. Und deswegen wird er bei den Rennen auch immer im Vorteil sein. Ja? Auch wenn er vielleicht in Roubaix, da kommen die anderen Fahrer ihm näher, weil es halt einfach flach ist. Ne? Aber am Ende ist es trotzdem ein Rennen über fast 6 Stunden und mit einer Menge
verbrannter
Kilokalorien.
Bleiben wir mal bei Flandern. Du sagst Pogacar unschlagbar. Was sagen wir zu Remco? Also es sind Van der Poel sollte halbwegs in Form sein. Van Aert ist in Form. Ganna ist in Form. Pogacar ist da. Mats Pedersen, noch kleines Fragezeichen, aber Form auf jeden Fall eigentlich auch da. Und Remco. Diese 6 sollten es eigentlich sein, oder? Ja gut, haben wir schon mal angeschnitten eben, aber du darfst noch was sagen dazu.
Eigentlich würde ich generell noch so ein Fazit zu den 3 Rennen jetzt sagen. Also ich meine, was aus Flandern, ne, haben wir gerade eben noch alle geguckt und das ist schon Tragik pur gewesen, oder? Also, dass Van Aert das Ding nicht nach Hause bringt, am Ende da von Ganna noch übersprintet wird auf der Zielgeraden, das ist schon echt hart. Also man muss da, ich bin jetzt kein Riesen von Wort von Art Fan, aber ich muss trotzdem immer wieder sagen, ey, Chapeau, dass der nicht einfach schon irgendwann mal gesagt hat, ich habe jetzt richtig Schnauze voll, sondern im Gegenteil, der kommt ja eigentlich immer von Verletzungen zurück, von weiß ich nicht wie vielen zweiten Plätzen. auch da, ne, dass der nicht einfach Van der Poel ins Gesicht springt, wenn die zwei irgendwie zu zweit vorne weg sind. Also das ist ja eigentlich alles, ne? Wenn du dir vorstellst, der kriegt ja eigentlich schon seit der Jugendzeit, ich weiß nicht, wie das Verhältnis ist, aber ich würde mal sagen, Van der Poel hat wahrscheinlich 70% der Duelle gewonnen. Ich finde das schon krass, muss man sagen. Also man hat gesehen, der war jetzt nach dem Ziel erstmal super geknickt. Aber ich bin mir sicher, dass er da sich schnell von erholt und am Sonntag nicht weniger gut drauf, sage ich mal, die Flandern-Rundfahrt fahren wird. Eine Sache noch zu der Geschichte, dass jetzt die Rennen wieder ein bisschen offener auch geworden sind. Was meiner Meinung nach auch noch dazu beiträgt, ist, dass manche Teams deutlich besser sind als letztes Jahr. Was ganz offensichtlich ist, dass Bora
Decathlon
viel stärkere, ja. Oder dass die sind ja zum Teil mit der gleichen Mannschaft wie letztes Jahr am Start. Aber da muss man sagen, da hat sich auf jeden Fall einiges verändert. Letztes Jahr, ich will jetzt nicht sagen, die Fahrer waren fett, aber die sahen auf jeden Fall unfit aus zum Teil. Die sind ja dieses Jahr eigentlich alle gut, ne? Haben auch ja am Sonntag einen wesentlichen Teil zur Nachführarbeit dann noch beigetragen, auch beim E3-Preis. Decathlon eine super Mannschaftsleistung abgeliefert, jetzt die Tage, eigentlich schon seit dem Opening Weekend. Und wer auch mega stark fährt, nur noch keinen irgendwie hat, der am Ende das Ergebnis fährt, ist Groupama FDJ. Also die haben teilweise von der Anzahl der Fahrer waren die bei den Rennen teilweise die Mannschaft mit den meisten Fahrern drin. Und anders wiederum, oder vielleicht fällt es jetzt auch deswegen nicht so auf, Mannschaften so Alpecin, vor allem auch Lidl Trek, machen eigentlich gar nicht so einen guten Eindruck. Also insbesondere Lidl Trek.
Ja, Lidl Trek auch ultra schlecht bis jetzt im Ranking.
Ja, richtig schlecht. Ich glaube,
ja.
Drittletztes Team oder sowas, ne? Irgendwie so.
Also vor Picnic PostNL müssen sie schon auch sein.
Ja. Also Picnic PostNL ist schon weit auf dem Abstiegsplatz im Moment. Also das Ranking ist ja jetzt für die nächsten 3 Jahre, muss man dazu sagen, ne? Und da ist noch gut Zeit, was rauszuholen, aber Picnic ist im Moment auf Platz 26 und du musst Platz 18 machen, ne?
Also ja, die sind, Platz wenn du 18, jetzt mal das, insgesamt das Ranking anguckst, da sind auch einige KT-Teams, die mehr Punkte haben als Picnic PostNL aktuell. Gut, das, da müssen wir vielleicht an anderer Stelle nochmal drüber sprechen. Das Team scheint ja sehr zu wackeln aktuell. Gab es also ein paar Berichte, dass sie ein paar Millionen Miese haben und offenbar irgendeinen ominösen Bäcker, der da ab und zu noch mal ein bisschen, also Backup, nicht Bäcker, der die Brötchen backt, sondern der da mal ein bisschen Kohle reinschiebt zwischendurch, damit der Laden läuft. Ich glaube, die haben auch nur auf Vorbehalt eine Lizenz für ein Jahr erstmal, um ihre Finanzen da aufzuräumen. Aber ja, sportlich ist das gerade nicht unbedingt World Tour Niveau, was die machen, ne? Haben natürlich auch, ich sag mal jetzt, den Top-Fahrer noch verloren an Ineos im Winter.
Ja gut, aber das ist rein finanziell gesehen, war das ja wichtig für die, dass sie den verlieren, damit sie,
glaube ich,
so ein bisschen gesehen, finanziell,
ne? Ist natürlich dann,
ja, klar, sportlich ist unbedingt, den,
wenn das Budget eh klein ist, also ich muss auch sagen, von den vielen Fahrern habe ich noch nie vorher was gehört.
Nochmal kurz dazu bleiben, weil es ja zu deinem Thema dazugehört, was los bei Trek? Also Lidl Trek 17. ist zweitletzte World Tour Platz. Die haben nur 50 Punkte mehr als Rose Rockets. Das ist wahrscheinlich auch nicht der Anspruch da, oder? Also ich meine, das Jahr ist noch lang und da werden noch einige Erfolge kommen bei diversen Grand Tours auch, aber da will man nicht stehen im Ende März. Nee,
auf keinen Fall. Ich meine, man hat so ein paar, also Jonathan Milan hat schon 6 Rennen gewonnen dieses Jahr, ne? Die gaben aber verhältnismäßig kaum Punkte. Die haben bei den Eintagesrennen jetzt eher nichts abgeholt, bis jetzt so ein paar Top-10-Platzierungen, glaube ich, bei den größeren Eintagesrennen. Und durch den Ausfall jetzt von Ayuso auch mit ihren anderen GC-Fahrern eigentlich noch nichts wirklich reißen können. Ne? Klassikermannschaft, wie gesagt.
Ja, Skelmose letztes Jahr ultra stark gewesen.
Jasper Stuyven,
auch noch nicht gesehen.
Alex Kirch, dann Hole. Das sind natürlich drei Leistungsträger, die wegfallen.
Tom Scoins ist verletzt, so die Leute. Fällt gerade aus.
Genau, Scoins fehlt. Vacek scheint auch irgendwie hier und da krank gewesen zu sein, was ich so gehört habe, dass dann nicht so richtig läuft. Und dann ist natürlich schwierig, ne, wenn eigentlich die Leute, die diese Plätze ausfüllen sollten, dann halt nicht da sind. Der Kapitän noch gerade erst wieder zurückkommt zu den Klassikern, der das sonst wahrscheinlich auch ein bisschen anders zusammengehalten hätte. Ja, das war, glaube ich, nicht so, was man sich da erhofft hat. Es gibt da allerdings auch hinter den Kulissen gerade große Umstrukturierungen, was das Management angeht. Also da darf man auch gespannt sein, was dann in den nächsten Wochen dann kommuniziert wird und wie sich vor allen Dingen das Team dann vielleicht nochmal verändert in den nächsten Jahren, würde ich sagen. Aber aktuell, muss man sagen, haben die ihre eigentlich überragende Leistung bei den Klassikern noch nicht wieder abrufen können dieses Jahr. Ne? Da sind jetzt eher andere Teams wieder, wie gesagt, Bora bin ich beeindruckt, also Groupama, FDJ finde ich überragend, wie die fahren. Vor allen Dingen haben die teilweise echt die jüngste Mannschaft am Start. Ne? Da ist ja kaum einer über 25. Die meisten kommen aus der eigenen Jugend. Das ist schon eigentlich ganz cool, aber da fehlt halt jetzt irgendwie noch so der Fahrer, der am Ende dann ein Podium oder Top 10 fährt. Ne? So, Grégoire war heute ja mal auf einem guten Weg, aber dafür reicht es dann noch nicht, aber auf jeden Fall auch schön zu sehen, dass so eine Mannschaft auch so Eigengewächse ranzieht und nicht jetzt einfach nur Fahrer dazu kauft und dann so eine Mannschaft aufbaut, sondern dass auch anders geht, ist einfach ganz cool. Freut mich für die Mannschaft, weil sie auch eine der ersten waren, die so wirklich intensiv im U23-Bereich da Strukturen aufgebaut hat.
So, haben wir noch einen Tag zur Flandern-Rundfahrt am Sonntag?
Ja klar, Mann, endlich Remco, muss man ja sagen.
Wer wird Zweiter und Dritter?
Also, ich glaube echt, dass es für Poggi, okay, sagen wir so, wenn sich die hinten einig sind, kann es, glaube ich, für Poggi auch schwer werden, wenn er zu weit vom Ziel schon anfängt loszufahren. Also, weil wir haben jetzt, also ich glaube, Poggi ist punktuell, ist einfach viel zu stark. Also, ich glaube, wenn der losfährt, weiß nicht, ob Mathieu momentan mitfahren kann. Ich glaube, dass Poggi nochmal einen Schritt gemacht hat. Aber, dass wenn der 80 Kilometer vom Ziel losfährt und hinten hast du dann auf einmal Wout, Mathieu, von mir aus auch Remco. Ich glaube, Garner wird nicht da sein, um echt zu sein. Klar, der hat heute gewonnen, aber Hellinge hochfahren ist schon noch ein bisschen was anderes als jetzt heute das Finale. Was war schon noch ein Ticken einfacher. Ich glaube, dann ist das schon was anderes und auch insgesamt, ne, ist das Feld ja wesentlich ausgeglichener. Ich glaube, so einfach wird das jetzt nicht für den wie die letzten Jahren, dass er dann irgendwann losfährt und dann ist das Ding abgehakt. Ich glaube schon, dass das ein Ticken knapper werden kann. Also er muss sich auf jeden Fall mehr anstrengen.
Also das ich weiß nicht, Jahre warum, gemacht aber taktisch. Ghana steht zum Beispiel für Flandern-Rundfahrt gar nicht auf dem Plan. Steht nicht auf der Startliste.
Der will wahrscheinlich Roubaix gewinnen. Vielleicht weiß er selber, dass das zu schwer wird bei Flandern.
Ja. Also kann Sinn machen, ne? Also ja. Ich glaube nicht, dass er da gewinnen kann. Ne?
Ich glaube, das liegt am Ende in Flandern dann gar nicht mehr daran, ob die sich hinten einig sind oder nicht. Ich glaube, die können halt auch einfach nicht mehr schneller fahren. Also ich habe letztes Jahr nochmal wirklich an der Strecke gestanden, so in der letzten Rennstunde mehrfach. Und man muss sagen, die sind schon sehr langsam alle da vorbeigekommen, um das jetzt mal so drastisch auszudrücken, weil die einfach alle leer sind. Und da bringt es dann auch nicht mehr, wenn du dir da einig bist, wenn du einfach die Leistung nicht mehr hast und Pogacar da einfach noch ein paar Kohlenhydrate mehr im Tank hat, ist das, glaube ich, einfach das Rennen, was wirklich nur über letztendlich wie ein Marathon über die Ausdauerleistung mittlerweile gefahren wird. Das ne, finde ich ja nicht so geil, muss ich sagen, weil eigentlich das Rennen auch viel mehr taktische Möglichkeiten hätte, wenn es die Fahrweise heutzutage nicht so wäre, dass man einfach sagt, okay, wir fahren jetzt einfach so. Das wird UAE wahrscheinlich anders machen, als bisher zu sehen war. Die werden wahrscheinlich das Rennen einfach so früh wie möglich, so schwer wie möglich machen wollen, dass dann zu einem gewissen Zeitpunkt ja ein Pogacar einfach losfahren kann, weil er einfach da noch mehr drauf hat als alle anderen. So, wenn das Rennen einfacher wird, dann denke ich mal, können da doch erstmal mehr mitfahren. Aber ab einem gewissen Zeitpunkt ist der wahrscheinlich noch mehr, also sind die mehr leer als Pogacar und dementsprechend können die dann auch gar nicht mehr. Interessant fände ich wirklich Remco, wobei man da ja natürlich erstmal sehen muss, wie kommt er in dem Feld zurecht. Ne? Ist da schon was er bis jetzt noch gar nicht gemacht hat, glaube ich. Ist er schon mal irgendein Kopfsteinpflasterrennen gefahren? Ich weiß nicht, ob er schon mal
als Juniorenfahrer wahrscheinlich.
Als Juniorenfahrer, ja gut, aber ist jetzt in der World Tour ja in einem ganz anderen Peloton unterwegs. Also man muss mal dazu sagen, so dass bei den Klassikern jetzt teilweise Fahrer fahren, die sieht ein Remco Evenepoel das ganze Jahr nicht, ne? Weil die einen ganz anderen Rennkalender haben. Da bin ich gespannt, wie er da zurechtkommt, wie das Team auch sich ausrichtet, weil ich meine, ne, wir haben da jetzt echt ein paar Jungs, die richtig gut drauf sind. Kommt Remco jetzt dahin und wird Kapitän? Wird er irgendwie so eine Joker-Rolle haben oder wird er sich in das Team komplett eingliedern? Klar, Streckenkenntnisse wird er haben. Ich denke schon, dass er da sich alles genau nochmal angeguckt hat. Man hat auch am Wochenende schon darüber gesprochen, dass Remco die Runde fahren wird. Deswegen glaube ich jetzt heute, es ist kein April-Scherz. Und wenn, dann war es ein richtig gut organisierter April-Scherz. Aber das hat man eigentlich jetzt schon bei Gent Wevelgem so in der Teamzone gehört, dass Remco kommt für die Runde. Und ich persönlich hätte ihn da schon gerne früher gesehen, weil ich glaube, der ist ein besserer Eintagesrennfahrer, als er ein Tour de France-Fahrer ist. Und,
aber das kristallisiert sich ja auch gerade immer mehr heraus, ne?
Ja, also, aber ich habe es schon immer gesagt.
Muss man ja auch dazu sagen, dass er da eigentlich ganz, ganz nett, ganz nice, sympathisch die Helferrolle übernommen hat am Wochenende. Oder habt ihr das anders gesehen? Schlussetappe.
Ja, da kann er sich ja schon mal drauf einstellen, oder?
Schlussetappe der Katalonien-Rundfahrt. Nee, nicht die Schlussetappe, die vorletzte. Ja.
War ja auch noch. Stimmt, Katalonien-Rundfahrt.
War ja auch noch. Ja, das nehmen wir jetzt mal nicht mehr mit rein, sonst wird unser Gast uns hier noch abspringen. Bevor wir zu dem gehen, habe ich noch einen kurzen Gruß. Nochmal ein positiver Ausblick. Wer hier bei uns schon dieses Jahr im Podcast war, ist Anton Schiffer als Neopro, auch wenn er schon ein bisschen älter ist, bei Wismar. Und ich habe auch schon mit unserem Freund Wagi kurz Kontakt gehabt, der auf dem Rückweg von der Kopi Ebatali war, wo er der sportliche Leiter von Anton war und auch sein Coach eben ist, und habe ihn gefragt, ob er zufrieden war, und Wagi meinte, so Ziel war Top 5. Anton ist Fünfter geworden im GC bei Kopi Ebatali, also ich glaube, alle sind zufrieden, und ich habe uns da nochmal ein kleines Voicemail-Update eingefordert. Das kommt jetzt.
Hallo zusammen, ich melde mich hier nach einer Woche Radrennfahren in Italien zurück. Ich war bei der Kopi Ebatali am Start, es waren 5 Etappen. Das Profil war ja an 3 Tagen relativ ähnlich mit Hügeln vorm Finale, aber dann einer Abfahrt und einem flachen Zielankunft. Und die anderen beiden Tage waren etwas flacher. Ich denke, im Endeffekt kann ich zufrieden sein. Ich bin Fünfter geworden im Gesamtklassement. Es ging die ganze Zeit relativ eng zusammen, weil aufgrund des Parcours auch ohne Bergankunft und mit den flachen Zielankünften war es von Tag 1 bis 4 eigentlich immer so ein Sprint aus einer kleinen Gruppe. 40, 50 Mann waren eigentlich an jedem Tag noch dabei. Von daher gab es vor der letzten Etappe dann noch keine großen Abstände im GC und 50 Fahrer waren mit derselben Zeit. Am letzten Tag sind wir dann zweimal so ein 4 Kilometer, 9% Berg gefahren. Dann kam so eine relativ sketchy Abfahrt mit viel Dreck auf der Straße, kleinen Wegen, teilweise sogar Kopfsteinpflaster durch so eine Stadt durch auf der Abfahrt. Da sind wir dann beim zweiten Mal schnell hochgefahren. Jayco und insbesondere Ineos mit dem Axel Lorenz haben sich da ein gutes Battle geliefert. Dann irgendwann oben raus hatte Mauro Schmidt nochmal attackiert, konnte sich auch leicht absetzen. Ich war dahinter in der Gruppe mit 6, 7 anderen Fahrern noch. Auf dieser sketchy Abfahrt ist dann Axel Lorenz in einem Harakiri-Ritt darunter, weiß ich auch nicht, wie der Mann das gemacht hat, die Lücke nach vorne wieder zugefahren. Und da konnte aus der Gruppe sonst keiner folgen, bergunter. Wir waren dann dahinter, vorne, die haben sich dann um den Sieg gebettelt, und unsere Gruppe ist dann so ein bisschen sich gegenseitig attackieren gefahren noch. ja, wie gesagt, im Endeffekt 5. MGC war ich auf jeden Fall zufrieden mit. Von den Etappenergebnissen konnten wir da zweimal Top 10 fahren, hatten uns vielleicht ein bisschen mehr erhofft. Wir hatten aber auch vom Team her noch 4 Jungs aus dem Devo-Team dabei, das heißt auch da eher jüngere Fahrer, die, ja, da ging es ums Lernen, ums ja, Reinfinden auf diesem Niveau. Einen lustigen, oder das heißt lustig, merkwürdigen Zwischenfall gab es noch auf der 4. Etappe, wurde dann auch auf Social Media regelmäßig mir angezeigt und geteilt. Gab es einen Zwischenfall mit 2 Zuschauern, die irgendwie wohl Flaschen ins Restaurant, wo sie saßen oder so, aus dem Peloton rausgeworfen wurden und die sich darüber dann aufgeregt haben, daraufhin zu unserem Auto gerannt sind, aufs Dach geklettert, gegen die Scheibe gehämmert, geschlagen. Ja, das war auf jeden Fall eine ganz absurde Geschichte und durch dieses Video, was dann geteilt wurde, ist das auch recht viral gegangen. Im Endeffekt alle Rennen heil geblieben und außer einem kleinen Schock für die sportlichen Leiter und Mechaniker im Auto ist es auch alles gut vonstatten gegangen, aber ja, sowas erlebt man auch nicht alle Tage. Das war es schon von mir. Leider jetzt nach dem Rennen ein bisschen krank geworden. Mal schauen, eigentlich sollte ich am Samstag Volta Next fahren oder ja, Volta Next. Jetzt mit der Krankheit müssen wir schauen. Ansonsten in 2 Wochen bin ich dann in Spanien bei der Rundfahrt Gran Camino am Start. Darauf freue ich mich auch schon. Das war's von mir und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
Das Problem hatte ich noch nie, dass die Strecke nicht schwer genug war.
Ja, schauen wir mal. Ja. Auf jeden Fall, ich glaube, alle sind zufrieden, da im GC Fünfter zu werden, musst du dann als Neoprofi auch erstmal schaffen. Ich bin gespannt, wie das noch weitergeht.
Mega
und,
gut.
Ich bin gespannt, ob die zwei noch irgendwo anders weiter randaliert haben, aber das werden wir nicht erfahren.
Weiß ich nicht. Ich würde mal gerne wissen, wie viele Nachrichten Robert Wagner bekommen hat. Weil ich glaube, die meisten sind davon ausgegangen, dass es sein Auto war, bei dem da randaliert wurde. Und war es nicht. Also die hatten 2 Autos im Rennen und das war das 2. Auto, was da angegriffen worden ist, muss man ja sagen. Geil, dass er so gegen die Scheibe geboxt, dieser eine Typ. Ne?
Ey, das sah schon richtig sketchy aus.
Wagi, der alte Magdeburger Hooligan, der meinte nur, dass sein 2,5 Meter großer Mechaniker hinten im und er bestimmt ausgestiegen wären, aber nee, soweit, das will man ja noch nicht sehen. Ne? War schon okay, dass sie da einfach so weiterfahren konnten.
Jo.
Und ja, hoffentlich wurden die 2 Typen dann direkt auch kassiert. Was soll das denn? Hätte ich jetzt auch in, also von so, ich dachte auch, als ich das Video gesehen habe, dachte ich, ja gut, das war in Belgien. Da hätte ich das ja noch fast noch nachvollziehen können, okay. An irgendeiner Kneipe vorbeigekommen, wo die schon seit morgens 9 Uhr mit dem Frühstoppen angefangen haben.
Ja, aber der wird doch keiner aufs Dach steigen, oder? Also sprichwörtlich. Da sind die schon alle, also die drehen auch schon mal durch.
Nee, die werden wahrscheinlich nicht mehr drauf kommen, koordinativ.
Also wer das nicht gesehen hat und jetzt hier den Podcast nur hört, da ist wirklich einer von den beiden auf den Fahrraddachgepäckträger draufgeklettert von dem Auto von Wismar und wollte irgendwie die Fahrräder abbrechen und runterschmeißen. Keine Ahnung.
So. Und einer hat gegen die Fensterscheibe geboxt.
Währenddessen.
Ja, das war auf jeden Fall krasse Szenen. Ja. Aber es ist nichts passiert. Von daher ab in den Schnee.
Von daher, oder? Genau.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von
Partner dieser Besenwagenfolge ist Upway. Upway ist der Spezialist für refurbished E-Bikes, also eine Plattform, auf der du professionell erneuerte E-Bikes für bis zu 60% vom Originalpreis bekommst. Und sie haben ein E-Bike für jeden.
Upway hat sie alle. Alle Marken und E-Bikes für alle Missionen. Ob für Pendler, familienfreundliche Lastenräder, E-Mountainbikes und E-Rennräder. Man findet, was man braucht, in allen Größen und Farben. Auf der Seite einfach die Körpergröße eingeben und du bekommst direkt die passenden Räder ausgesucht. Da sind richtige Schnapper dabei. Und die E-Bikes sind ja nicht nur von den Mechanikern einmal komplett auseinandergenommen, geprüft und erneuert, sondern haben teilweise echt nur eine Handvoll Kilometer auf dem Tacho. Also wirklich wie neu.
Ein wichtiger Baustein bei E-Bikes ist natürlich der Akku. Und deren Leistung lässt ja mit der Zeit nach. Deshalb werden Akkus, deren Kapazität unter 80% ist, auch ausgetauscht. Zu deiner Sicherheit gibt es auf alle Räder außerdem sowieso 1 Jahr Garantie. Und man kann ein gekauftes Rad sogar noch dazu 14 Tage testen und wenn es dir nicht gefällt, einfach zurückschicken. Andi, hast du eigentlich schon ein E-Rennrad?
Nee, habe ich nicht. Aber ich brauche jetzt, wo das Wetter langsam besser wird, eins, um mit dem Hund ins Grüne zu fahren.
Dann kannst du ja auch, wie unsere Hörerinnen und Hörer, direkt mal in die Shownotes sliden und über den Link weiter zu Upway und ein paar Lastenräder auschecken. Wenn du ein Rad zu verkaufen hast, dann kannst du dir außerdem 100 Euro Eintauschprämie bei Upway sichern.
Also abchecken und rein in die Shownotes.
So, und wenn wir jetzt hier schon bei der Flandern-Rundfahrt sind, dann slide nochmal bei uns auf der Besenwagen-Website ins Wattbüro, tipp das Podium vom Frauen- und vom Männerrennen und mit ein bisschen Glück oder präziser Berechnung gewinnst du einen Karoo von Hammerhead am Ende der Klassikersaison. Auf geht's ins Wattbüro, tippen für Sonntag. Zurück im Besenwagen, herzlich willkommen. Ich warte schon ein paar Wochen drauf. Luca Schwarzbauer, sehr regelmäßiger Gast, könnte fast einer der häufigsten hier im Besenwagen sein. Ganz klassischer Straßenradsportler. und somit quasi Protagonist hier. Hat immer gute und lustige Sachen zu erzählen. Mit einem netten Akzent und einer sehr interessante Karriere selbst. Wer ihn noch nicht kennt und diverse Besenwagenfolgen mit ihm noch nicht gehört hat, professioneller Mountainbiker, der Gute. Und ich würde sagen, da wird mich keiner anfechten, wenn ich sage, der Beste in Deutschland fährt im Weltcup da mit vorne rum. Meistens Top 10, glaubt dann auch recht zufrieden. Versucht auch Podium zu fahren, klappt auch manchmal. Hat auch schon mal gewonnen, zumindest Shorttrack. Weltcup schon gewonnen. Ich glaube, den Sonntags-Cross-Country noch nicht. Berichtige mich, wenn ich falsch liege. Leider gibt es nichts zu berichtigen. Jetzt zuletzt waren wir kurz in Kontakt wegen Green Sportswashing. Hattest du was zu sagen? Das wolltest du dir aber aufheben, bis du hier zu Gast bist. Und ich wollte dich hier reinholen. Und du bist jetzt an einem prominenten Zeitpunkt kurz vor der Flandern-Rundfahrt. Machen wir hier nichts. Keinen Gast zur Flandern-Rundfahrt, sondern einen Mountainbiker, weil der frisch von seinem ersten Cape Epic zurückgekommen ist und dort auch erfolgreich im Einsatz war. Und ich das habe gar nicht kommen sehen. Und ich glaube, es wird ein paar lustige Geschichten geben hier. Also ausführlich ausgeholt. Herzlich willkommen, Luca Schwarzbauer.
Vielen Dank, ja, dass ich wieder dabei sein darf. Und ja, in diesem Sinne, let's go. Auch bezüglich des Sportwashings. Jetzt wurde da schon viel angeteasert, aber meine Message ist jetzt eigentlich ehrlicherweise gar nicht mal so krass. Ich glaube, wir waren an dem Tag irgendwie kurz am Schreiben und dann dachte ich, hatte ich dann, glaube ich, gerade eure Folge angehört eben dazu und dachte, stelle ich mir eigentlich immer, wenn ich das höre, eine Frage. Ich weiß jetzt nicht, ob ich gleich damit starten soll. Aber dann haben wir das zumindest mal abgehakt. Genau. Wie gesagt, das ist jetzt nichts Weltbewegendes und auch nichts Neuartiges. Aber was mich immer so verwundert, ist, dass ja viele Athleten eigentlich, gerade wenn man irgendwie bei Olympia am Start ist, also da ganz besonders, aber auch bei Weltmeisterschaften, so viel Motivation durch das Repräsentieren der eigenen Nation so viel Motivation eigentlich schöpfen. Also man sagt quasi so, wenn man jetzt bei der Olympiade am Start ist, ich gebe alles für mein Land, oder im Fußball ist es ja auch so krass mit den Vereinen und so weiter. Und dann ist aber dieser krasse Kontrast, dass eigentlich das ganze Jahr über man ein Land vertritt, welches Werte wiederum hat oder vertritt, die überhaupt nicht mit dem eigenen übereinstimmen. Und das ist so der krasse Kontrast irgendwie immer, weil man würde doch auch nicht als, sei jetzt einfach mal US-Amerikaner, sagen, ja, nächstes Jahr trete ich bei der Olympiade als Portugiese an. Oder ich als Deutsche würde auch nicht als Franzose antreten, aber wenn dann jetzt irgendwie plötzlich UAE als großer Sponsor ums Eck kommt, dann ist es so völlig normal, das aufs Trikot und auf die Brust zu schreiben und dann seinen Lebensunterhalt damit zu verdienen, dass man das eben auf der Brust hat. Und das ist irgendwie so das, was mich schon immer ein bisschen gewundert hat. Viel mehr steckt jetzt auch nicht dahinter. Aber ja, ich weiß nicht, ob ihr dazu relate oder dass ihr, ob ihr da zustimmt oder das anders seht oder wie auch immer, aber ja.
Ist glaube ich, ein sehr komplexes Thema und gerade bei Olympia hatten wir das ja mit den USA, wo ja auch sehr viele Athletinnen auch nicht gerade die Values ihres eigenen Landes vertreten haben und trotzdem stolz waren, für ihr Land anzutreten. Ich glaube, da muss man nochmal unterscheiden. Aber ja, ich glaube, das, also wir können da gerne reingehen, aber ich weiß nicht, ob ich Lust habe, jetzt die Woche über dann unseren Mailkasten da zu sortieren. Also unsere Mailbox. Aber ja, nee, ist schon ein valider Punkt auf jeden Fall, ja.
Also aber ich finde eigentlich ist das ja auch
ganz
so.
Viel aufmachen.
Also, man kann da auf jeden Fall ganz Leute, viel aufmachen. Gar keine Frage, aber.
Es gibt auch Leute, die haben schon die Nationalität gewechselt, um bei Olympia rennen, schwimmen oder was auch immer zu können.
Aber da jetzt trotzdem ganz kurz meine Frage. Deine Kernaussage dahinter ist quasi, dass. Also, genau, was ist deine Kernaussage dahinter?
Meine Kernaussage ist, ich schöpfe viel Motivation aus dem Repräsentieren meines eigenen Landes und werde dafür alles geben bei einem Wettkampf X. Gleichzeitig bin ich aber das ganze Jahr über oder die restlichen 3 Jahre, wenn nicht gerade Olympiade ist, mit einem Namen eines ganz anderen Landes unterwegs und finde es völlig selbstverständlich, dann von denen mein Leben quasi finanziert zu bekommen. Das ist so ein bisschen der Punkt. Und ich weiß nicht so genau, ich hatte immer das Gefühl, dass da kaum einer quasi, also man geht ja immer auf die Werte ein und ist das jetzt kritisch, also ist es politisch irgendwie kritisch oder wie auch immer, das ist ja das eine. Aber da, ja, egal, wie du sagst, man kann da 1000 Jahre drüber reden, aber ich finde, das ist so das allererste und einleuchtendste für mich irgendwie, was halt total dagegen spricht.
Ich glaube, bei den halt Straßenfahrern ist genau andersrum, Luca. Die sind gar nicht so motiviert, wenn es mit der Nationalmannschaft an den Start geht, sondern die freuen sich, wenn sie ihren Gehaltscheck überwiesen bekommen. Mehr darüber, als im Nationalmannschaftsdress an den Start zu gehen.
Ja.
Ich glaube, wir sind uns da einig, dass wir uns alle freuen würden, wenn es anders wäre. Es ist nun mal so, dass viel Geld in den Sport kommt, generell nicht nur in den Radsport, sondern insgesamt aus Ländern, die man vielleicht persönlich mit den Werten man da nicht so übereinstimmt. Ja? Aber du hast recht, da gibt es nur ganz wenige und ich kenne jetzt eigentlich auch im Straßenradsport fallen mir da jetzt nur 2 Leute ein, die sich da so deutlich öffentlich positioniert haben und gesagt haben, wenn Team XY kommt, dann werde ich da mit Sicherheit keinen Vertrag unterschreiben und das war Marcel Kittel, der das deutlich gesagt hat und Sören Wernsgold, ja. Der hat da jetzt nochmal, ich glaube dieses Jahr sogar was zu gesagt. Ja, ansonsten ist es, glaube ich, schwer, da irgendwann nicht nachzugeben. Ne? Vor allem, ich sehe es ja auch immer so, dass für viele es nicht so viele Optionen gibt, ne? Dass man sagen kann, ey, ich unterschreibe jetzt den Vertrag beim Team, weiß ich nicht, jetzt irgendein Team, was vielleicht einen ominösen Co-Sponsor hat oder einen ominösen Hauptsponsor. Da können sich ja viele nicht aussuchen, was sie machen und auf der anderen Seite ist es das, was ihr großer Traum ist, ne? Ihrem Beruf als Radprofi nachzugehen und wenn es da keine anderen Möglichkeiten gibt, glaube ich, sind nur ganz, ganz wenige dabei, die sagen würden, das gebe ich jetzt dafür auf und weiß ich nicht, mach lieber was anderes.
Ja, das kann ich auch vollkommen verstehen. Ich glaube, am Ende ist es ja auch nicht was komplett anderes, wenn man jetzt über Firmen, die Radteams sponsern, spricht. Also da gibt es ja sicherlich auch mal die eine Firma, die eher dem entspricht, was man selbst repräsentieren möchte und dann gibt es eine andere Firma. Und also die einen vielleicht dann wirklich auch motivieren kann, irgendwie nochmal mehr zu pushen, weil man auch dafür gerade steht oder weil man genau das repräsentieren möchte. Und ich könnte jetzt vielleicht, um es noch ein bisschen persönlicher zu machen, auch so sehen, ein bisschen für mich ist es, glaube ich, schon leichter, eine Firma wie Canyon zu repräsentieren, alleine aus dem Grund, dass ich die Leute kenne, dass es irgendwie, dass ich mit Koblenz was anfangen kann, dass ich eine direkte Verbindung zu ganz vielen in der Firma habe und. Und ich denke, dass ich schon auch in gewissen Punkten ein bisschen Motivation alleine aus diesem Fakt quasi ziehen kann. Ja. Und würde ich jetzt halt, ja, was repräsentieren, wo ich eigentlich überhaupt nicht für stehe, glaube ich, würde ich so in manchen schwachen Momenten auch manchmal denken, boah, schon, also wenn ich es jetzt nicht für mich tue oder ich gerade in dem Moment es auch gar, weil es so schwierig ist, selbst vielleicht gar nicht.
Gibt's im MTB-Zirkus Unternehmen so wie, sagen wir jetzt mal, Total Energies oder sowas, ne, was jetzt irgendwie...
Ganz wenig. Also wir hatten immer mal wieder externe Sponsoren auch, aber am Ende, und das ist ja auch ein bisschen Teil unseres Problems, würde ich sagen, haben wir ja, nur sehr wenig nämlich. Externe. Bitte?
Da ist ja der Mountainbikesport, also der Straßenradsport erfreut sich ja gerade wieder, wenn auch nicht nur aus positiven Ecken, aber einer Fülle an Großsponsoren. Aber im Mountainbikesport ist es ja tatsächlich eher auf dem absteigenden Ast die letzten 5 bis 10 Jahre. Also mal so einen kleinen Einblick da vielleicht, du kannst das vielleicht nochmal konkretisieren, aber im Weltklasse-Mountainbike-Zirkus, jetzt Weltcup, da sind es eher so, lass mich nicht lügen, maximal 30 Fahrer, oder? Die ihren Lebensunterhalt so richtig professionell bestreiten können, oder was würdest du sagen?
Ja, ein bisschen mehr schon. Ein bisschen mehr Leute schon. Also Männer, ich würde jetzt einfach mal sagen 50, Frauen, glaube ich, fast ähnliche Anzahl, aber du hast natürlich vollkommen recht, dass wir jetzt leider nicht, also rein finanziell gesehen, nicht im gleichen Maß wie der Straßenradsport war ja schon sowieso immer größer, ist ja gar keine Frage, aber wir sind auch in den letzten 5 Jahren nicht im gleichen Maß gewachsen, also das ist ganz klar. Und ja, also da ist ja dann die Frage noch viel naheliegender, was würde man machen, um mehr Geld zu bekommen? Aber ja, im Moment sind wir eigentlich gar nicht an dem Punkt, dass wir jetzt, glaube ich, da großartig uns Gedanken drüber machen müssen, weil eben die meisten Teams sowieso von Radherstellern gesponsert werden und eigentlich fast alle Teams halt Factory-Teams sind und dann höchstens B- oder C-Sponsoren extern außerhalb der Radsportblase quasi dazukommen.
Ja, schade eigentlich. Also gut, um ein bisschen Werbung für den Mountainbikesport zu machen, die Events, auf denen ich bisher war, die waren alle sehr viel cooler als alle Radsport-Events, Straßen-Events, sagen wir mal so.
Ja, klar, ich meine, es gibt viele.
Soll mal hingehen.
Es gibt viele Punkte, die irgendwie für den Mountainbikesport sprechen. Muss ja auch ganz ehrlich sagen, was jetzt uns auch nicht viel leichter gemacht hat. Aber ja, da schauen wir jetzt sowieso noch nicht groß über den Tellerrand hinaus. Ist halt das Aufkommen von Gravelbikes. Ganz klar, die haben halt also vielen Mountainbikes so ein bisschen einen Anteil abgegessen oder weggenommen, also fair enough, ist ja auch völlig legitim, aber ja, ich glaube, also letzte Woche hattet ihr den CEO von Flanders Classic zu Gast, oder? War es letzte Woche? Genau. Und der hat ja auch so ein bisschen über diese Fragmentierung im Sport gesprochen. Und ich hat es natürlich jetzt vor allen Dingen auf den Straßenradsport bezogen, aber ich glaube, das gilt im gleichen Maß für uns, aber ein bisschen in einer anderen ausgeprägten Art und Weise. Also wenn man jetzt schaut, bei uns, also sagen wir einfach im Offroad-Bereich, da gibt es ja so derartig viele Disziplinen. Und alleine das ist ja schon so crazy. Also wenn man jetzt mal überlegt, angefangen von noch ohne Suspension, also Gravel, dann kommst du so in den Cross-Country-Bereich, da gibt es dann Short-Track, Cross-Country, das ist immerhin gut so zusammengefasst. Dann gibt es die längere Distanz, Marathon, da fahren schon die wenigsten, also fahren wenige beide Disziplinen. Dann geht es immer mehr in den Gravity-Bereich, Enduro, noch mehr Federweg, Downhill und. Dann gibt es noch irgendwie City-Mountainbike und wo weiß der Geier was alles.
Eliminator. City-Mountainbike. Ja,
das ist auch komplett
Eliminator
wild.
Ist das.
Es gab mal so eine Zeit, da war Cross-Country Eliminator ziemlich populär und das war so im Weltcup integriert. Und dann hat man aber doch irgendwann festgestellt, das passt einfach nicht in der Form rein und das wurde dann abgelöst durch Short Track. Aber es gab halt trotzdem weiterhin Leute, die diesen XCI, also Cross-Country Eliminator, irgendwie geil fanden und halt auch weiterhin diese Events gemacht haben. Und zum Teil, da gibt es in Aalen jedes Jahr, also bei mir ums Eck, so einen Weltcup. Und da ist das auch geil besucht und ist auch eine mega Veranstaltung. Eigentlich so interessant zum Zugucken und so. Aber jo, das ist halt trotzdem crazy. Ich kenne quasi keinen, der da mitfährt. Und,
ich hatte mal mit Simon Gegenheimer genau, geschrieben, weil ich so den eigentlich auch mal einladen wollte. Der war nämlich auch Weltmeister in Cross-Country Eliminator.
Richtig, ja.
Und scheint eigentlich auch ein ganz guter Dude zu sein. Aber irgendwie war es dann so, hat sich es immer wieder verschoben, wo ich ihn einladen wollte. Und irgendwie war es dann doch zu irrelevant, die Sportart am Ende. So.
Ja, das ist sehr gemein. Aber so,
vielleicht hole ich ihn auch
Eliminator
noch mal.
Hier
die fahren
erklärt,
da so durch die Stadt.
Durch die Stadt immer? Ah, okay.
Nee, das hat sich erst so etabliert, du hast schon recht, Andi. Früher war das nicht so. Also das war quasi so ein bisschen wie Short Track, aber man ist immer, glaube ich, erstmal musste man sich qualifizieren auf einer ganz kurzen Runde, 2 Minuten oder so. Die Top whatever, 32 oder so, waren dann in Heats aufgeteilt, immer 4 gegen 4. Mhm. Und am Ende gab es halt ein Finale mit 4 Leuten gegeneinander und der Beste hat dann gewonnen. Und ja, das war halt einfach viel zu speziell schon wieder. Aber trifft mir auch ein bisschen ab. Also mein Punkt ist einfach nur, dass ich das mit dieser Fragmentierung auch komplett unterschreiben würde. In eben ein bisschen anders ausgeprägter Art und Weise bei uns im Mountainbike-Business. Und ich glaube, das tut uns wirklich gar nicht gut. Das einzig Positive ist noch, dass halt Downhill und Cross-Country-Events zur meisten Zeit ja am selben Ort sind. Und viele Teams, also zum Beispiel, wenn jetzt RockShox als großer Suspension-Hersteller daherkommt, dann decken die beides ab. Also die kommen da mit einem ganzen Setup an Trucks und Zelten und so weiter. Und es läuft quasi alles so zentral an diesem Ort. Und das ist schon positiv. Oder wir bei Canyon lernen auch so ein bisschen, also wir haben ein, zwei Mal so Überschneidungen pro Jahr dann wirklich auch mit den Downhill-Leuten und quatsch mal mit denen. Da ist ja Henry Kiefer auch wirklich das Vize-Weltmeister, absolut Bombe. Und der Sport, der hat schon richtig viele Hardcore-Fans. Also gerade in Frankreich oder da in den Alpen, in Andorra, da gibt es so viele Leute, auch in Kanada, USA, die das richtig abfeiern. Und das ist so eigentlich eher das Positivbeispiel, wie man es gut kombinieren kann, trotz unterschiedlicher Athleten. Aber der Rest, oh, das flattert zu sehr aus einfach. Also während vielleicht auf der Straße die Anzahl an World Tour Rennen pro Jahr das Problem unter anderem ist und das ist halt heute startet Mathieu van der Poel da, morgen startet er eben gerade nicht da, obwohl das Rennen vielleicht ähnlich ist, aber es ist halt nicht möglich, überall dabei zu sein. Und so, während da das eben das Problem ist, ist bei uns halt in anders ausgeprägter Form. Ja.
Gut. Du hast dann beschlossen, du trägst jetzt mal deinen Teil zur Vereinfachung bei und startest mal in einer anderen Disziplin jetzt.
Ja, genau. Nein, da ist ja noch das Bescheuerte, dass man auch noch zu zweit fährt. Also
ja, musst du ja auch noch einen suchen, der mit dir mitfährt. Dann zum Glück bei Canyon gibt es dann einen, der auch alles kann. Der war, glaube ich, auch schon irgendwie Weltmeister auf Short Track, Weltmeister auf Marathon. War Weltmeister Cross Country war der noch nicht, oder?
Nee, Zweiter immerhin. Aber
Zweiter immerhin. Also ja. Samuel Gaze fährt auch ein bisschen Straße, meine ich, bei Alpecin ab und zu. Also der kann sich wirklich gar nicht festlegen. Kann alles relativ gut und ist dann jetzt mit Luca zusammen im Zweierteam bei Cape Epic an den Start gegangen. Erzähl bitte, wie es dazu gekommen ist.
Ja, also auf jeden Fall war ich nicht die treibende Kraft. Das kann ich mal von vornherein sagen, vor allen Dingen nicht zu Beginn. Er kam irgendwie so mit der Idee ums Eck, aber also schon vor einem Dreivierteljahr oder einem Jahr mittlerweile. Und ja, es ist natürlich ein bisschen naheliegend, weil wir beide auf Canyon Bikes unterwegs sind, aber ich habe es für sehr unrealistisch gehalten, dass wir tatsächlich dann irgendwann in Südafrika gemeinsam sind. Und dann war aber irgendwie letzten Sommer mal für mich einen Besuch in Koblenz angestanden und ich hatte mit ein paar Entscheidungsträger, sage ich mal, da gequatscht. Und die haben dann das auch irgendwie auf den Tisch gebracht. Und ja, dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ich mache das mit, wenn es kalendermäßig entsprechend irgendwie möglich ist. Ist natürlich eine gewisse Regenerationsphase danach auch irgendwie nötig. Und auch, wenn ich halt den Support und die Anerkennung dann auch habe. Also wenn man das macht und sich keine Sau dafür interessiert bei Canyon, dann ist das Investment einfach zu groß. Also ihr könnt euch vorstellen, 8 Tage Rennen auf der Straße, wisst ihr selber besser als ich, ist schon hart. Ich würde aber sagen, St. Cape Epic ist einfach aufgrund der crazy circumstances und auch ja, der Natur des Mountainbikens geschuldet, so ein, ja, eigentlich noch. Also, keine Ahnung, ich muss man auch nicht unbedingt vergleichen, aber es ist auf jeden Fall brutal hart. Und das war mir schon klar. Und ja, dann waren die aber irgendwie alle on fire und wir haben losgelegt mit der Planung.
Dann war es doch so.
Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert von
Partner heute auch mal wieder Morten und ich freue mich besonders, weil das kann ich hier in Südfrankreich richtig gut gebrauchen. Und einer von uns muss das ja ausprobieren, denn den Einsatzzweck vom Morten Fuel Planner, der ist bei dir, Andi, irgendwie ja fehl am Platz. Ich habe hier nämlich für Samstag für uns eine Tour geplant von 146 Kilometern, 2700 Höhenmeter. Und habe das mal als GPX runtergeladen und beim Morten Fuel Planner hochgeladen. Ich wollte das mal ausprobieren. Ich habe Produkte dabei und das ist auch echt aufschlussreich. Du gibst dann da an, wie groß und wie schwer du bist, in welcher Zeit du das ungefähr absolvieren willst und die ungefähren Zielwatt. Es sind auch viele Events schon vorgegeben. Also wenn du ein bestimmtes Event oder Rennen fahren willst, ist da schon eine große Auswahl. Vielleicht ist es schon dabei. Oder eben, wie ich das jetzt gemacht habe, du lädst deine Route als GPX runter, lädst die hoch und dann setzt du dir dein Ziel quasi selbst. Und ja, für die Tour, die ja relativ hügelig ist, kann ich jetzt schon mal aufschlussreich erkennen, ich soll in den ersten 2 Stunden auf jeden Fall am meisten zu mir nehmen. Also ich denke mal, Morten schlägt mir davor, meine Reserven so lang wie möglich aufzusparen. Also erste 2 Stunden richtig viel Drinkmix und Gels rein und hinten raus eher mit flüssig Nahrung ernähren, also Drinkmixe.
Du hast erzählt, dass ihr da so ein bisschen profiliert auf jeden Fall fahrt, bergauf, bergunter. Und der Fuelplaner, der plant die Zeitpunkte ja auch so nach dem Profil. Also das heißt, bevorzugt in der Abfahrt und nicht am Berg essen, oder?
Das ist tatsächlich wahr, genau. Also die meisten Verpflegungspunkte, die der Fuelplaner mir vorschlägt, ist dann auch tatsächlich im Profil der Route eingezeichnet und ist so kurz nach dem Anstieg oder in einem Flachstück. Und das kannst du dann natürlich auch nochmal customizen hinten raus, aber ich werde das mal genauso ausprobieren am Samstag. Wer das auch selber mal ausprobieren will, der kommt auf jeden Fall an die Produkte, die du dir in dem Fuelplaner natürlich auch aussuchen kannst. Ne? Du kannst natürlich alle Morten-Produkte angeben, die es gibt oder halt die, die du dir besorgt hast. So wird das errechnet. Der kann das Ganze mit uns natürlich ein bisschen günstiger ausprobieren. Mit dem Code BESENWAGEN20 gibt es 20% auf alle Produkte bei Morten, außer die B-Cup-Produkte. Und das Ganze findest du bei uns natürlich in den Shownotes. Wie stark haben sich deine Freunde Egger und Baum gefreut, dass du da an den Start gehst?
Ich glaube eigentlich sogar schon ein bisschen. Ob die Freude ganz so ehrlich ist, ist die andere Frage. Aber ich glaube, ja, wir hatten jetzt halt, wir sind ja früher immer zusammen Rennen gefahren. Jetzt hat sich das irgendwie so ein bisschen auseinandergelebt. Und ja, bei 8 Tagen, da hast du halt, und auch lange Etappen, ja auch mal Zeit, wirklich so ein bisschen, ja, nebeneinander halt Rennen zu fahren, nebeneinander her. Und da hatten wir, glaube ich, schon auch alle ein bisschen Bock drauf. Letztes Jahr waren ja auch, also man muss ja dazu wissen, Nino Schutter, unser Topstar und Goat of Mountainbiking quasi. Der hat es ja auch schon einige Male gewonnen. So, da ja, haben wir dann vielleicht, uns vielleicht auch ein bisschen also dran orientiert, dass es halt auch gut funktionieren kann. Also man kann Cape Epic top vorbereitet fahren und trotzdem noch eine super Weltcup-Saison hinlegen. Und ja, von dem her war dann, genau, und dann kommt auch noch dazu, ich glaube, also ich bin jetzt 29, auf jeden Fall nicht mehr in der ersten Hälfte meiner Karriere. Und ich denke, es kommt halt irgendwo zu der Punkt, wo man sich vielleicht überlegen muss, ja, was will man jetzt noch alles so mal ausprobieren und verändern, dass man dann im Nachhinein nicht sagt, hätte ich bloß mal noch oder wäre vielleicht diese Veränderung oder jene Veränderung nochmal positiv in das Ganze oder ins Gesamtbild eingeflossen. Und ja, deshalb denke ich mal, so ein 8-tägiges Rennen in den Beinen zu haben, ist vielleicht schon auch nochmal ein zusätzlicher Gain oder eine Erfahrung auf jeden Fall. Das werden wir aber jetzt sehen, wie gut es mir gelingt, das Ganze dann umzusetzen.
Luca, wenn du im Offroad-Bereich bleibst und hinten ran noch ein bisschen Gravel fährst, dann bist du schon noch im ersten Quartal, würde ich sagen, deiner Karriere.
ja, werden wir sehen.
Nee, also kannst du vielleicht mal hier so ein bisschen, ich glaube, wir müssen mal so ein bisschen ins Detail gehen, wenn die Leute jetzt hier auch schon den Überblick verloren haben von den ganzen Mountainbike-Disziplinen. Was ist jetzt, also abgesehen davon, dass ein Etappenrennen ist, das Cape Epic ist quasi Mountainbike-Marathon und ein Etappenrennen und deine Rennen sind eigentlich dann halt deutlich kürzer, muss man sagen. Und das heißt, du musstest wahrscheinlich im Training so ein bisschen was umbauen.
Also ganz kurz zusammengefasst, mein absolutes Highlight, Karriere-Highlight ist immer die Olympiade. Das ist 1,5 Stunden das Rennen. Und das ist eben auch, was ich eigentlich mache, nämlich das olympische Cross-Country. Dann ist mein Daily Life quasi World Cup fahren oder mich darauf vorbereiten. Es sind 10 Rennen im Jahr, ganz grob, oder eben eine Weltmeisterschaft. Und das besteht immer aus eigentlich 2 Events pro Wochenende. Das ist das Short-Track-Rennen, 20 Minuten. Vollgas ist so ein bisschen die Qualifikation wie in der Formel 1 für das Rennen am Sonntag. Und dann entsprechend auch 90 Minuten. Und jetzt das Cape Epic, 8 Tage, unterschiedliche Etappenlänge. Ich würde sagen, so ein bisschen wie auf der Straße, irgendwie zwischen 3 und 5 Stunden. Oder ein bisschen länger. Und eben als Partnerrennen. Das hat sich einfach, glaube ich, aufgrund dessen, dass es so ein so ein legendäres Rennen ist, so ein bisschen verselbstständigt. Und ist an sich einfach ein großes Ding geworden. Und ja, somit Partnerrennen. Und ja, wie es dann so ablief, kann ich auch noch ein bisschen erzählen. Aber
kann man noch sagen, dass man dann da vielleicht, ich weiß nicht, ob du es auch gemacht hast, aber das so auch ein bisschen Outback-mäßig, also das ist so mit Campen meistens, Wohnmobil oder wirklich Zelt. Ich weiß nicht, was habt ihr gemacht?
Genau, also oder das Besondere Haus. Ist ja eigentlich, die meisten Leute, die da mitmachen, ich glaube 1500 Teilnehmer sind ja Amateure. Und die machen das als quasi die, also viele haben vielleicht auch noch krassere Challenges, ich weiß nicht, ob es das überhaupt gibt, aber viele machen das eben so als die Challenge ihres Lebens vielleicht sogar oder vielleicht dann auch dreimal hintereinander, keine Ahnung. Aber die versuchen einfach über diese 8 Tage zu kommen. Und dann gibt es eben einen kleinen Teil, nämlich die Profis, die da halt wirklich dann um Ergebnis fahren. Und ja, wir sind nach Möglichkeit natürlich im Haus, aber es war, wie du sagst, Outback-mäßig. Einmal wirklich so die nächsten Unterkünfte, die wir dann auch noch kriegen konnten, oder unser Team, wir hatten irgendwie eine Stunde entfernt gewesen, da haben wir uns dann echt dazu entschlossen, eben 2 Nächte im Camper zu sein. Für mich auch eine erstmalige Erfahrung und ich kann euch sagen, ich war selten auch mental so am Limit. Wenn du da gab es eine Regenetappe, irgendwie 4,5 Stunden Rennen fährst, 3 Stunden im Vollpiss, die Augen komplett voll mit Sand, die ganze Sitzfleisch offen und so weiter. Und dann kommst du an und da steht da so ein Camper, in dem du jetzt 2 Tage hausen musst. Da ist schon komplett Limit. Und auch krassen Respekt für all diejenigen, die das halt als Amateure machen und dann da echt im Zelt pennen. Also Cape Epic ist brutal organisiert. Das muss man sagen, da gibt es so Duschkabinen und so, das ist immer Top-Standard, mega sauber, alles ausreichend zur Verfügung gestellt und so, aber komplett crazy, wenn du das als Amateur eben im Zelt machst. Genau. Schlussendlich sind wir dann aber später auch wieder ins Haus.
Gut, nochmal erstmal so grob Fazit. Wie hast du es dir vorgestellt und wie war es dann?
Ich habe definitiv versucht, mir so hart wie möglich vorzustellen und ich glaube, zumindest an 2 Tagen wurde es echt nochmal übertroffen. Also ich weiß nicht, ob ich da zu jämmerlich bin oder wie auch immer, aber es ist schon richtig brutal, das Rennen. Einfach, ja, es hat viel mehr geregnet als erwartet und es war nicht so sehr heiß. Nur die ersten 2 Tage waren richtig heiß. Dann das frühe Aufstehen, 7 Uhr Start, auch aufgrund der Hitze. Aber es ist schon auch richtig geil. Also, wie gesagt, die Organisation ist krass. Du merkst, die Aufmerksamkeit vor Ort ist halt echt ordentlich. Also mindestens auf Weltcup. Niveau, da sind viele Leute, jetzt dieses Jahr hat sich auch echt die ARD so ganz gut dafür interessiert und so, und diese Chancen müssen wir halt, also wohl oder übel auch irgendwie nutzen, um den Sport zu repräsentieren. Und ansonsten was auch cool war, wie, also das erste Mal in meinem Leben so eine richtige Windkantensituation und so sahen, das war echt schon auch ein cooles Learning. Viel Positioning und so, weil das
Peloton halt... Und hast du verkackt oder hast du das gut gemacht?
Es ging eigentlich echt, also... aber ich glaube manchmal auch ein bisschen durch Glück. Also, ja. Und dann kommt natürlich als eher schwerer Fahrer einem das auch ein bisschen gelegen.
Genau. Der Wind hat es schwerer mit einem. Ja, GC, glaube ich, Dritte geworden.
Ja. Ja, okay, vielleicht wolltest du auch schon drauf hinaus. Aber wir haben noch gar nicht erwähnt, dass sie auch 3 Etappen gewonnen haben.
Genau, ja. GC Dritte gewonnen, 3 Etappen gewonnen. Aber ich glaube, auf Etappe 1 sich direkt über irgendeinen Mechanical Rückstand eingehandelt. Ich habe es gar nicht so genau analysiert. Wäre GC Sieg drin gewesen ohne das?
Wenn man jetzt sieht, was wir, also das war Tag 2 quasi, was wir an Rückstand nach Tag 2 hatten, verglichen mit dem Rückstand, den wir nach Tag 8 hatten, hätten wir gewonnen, aber das ist natürlich ein bisschen eine Milchmädchenrechnung.
Ja,
also gut. Ja, aber kann man sich ja einreden. Also wir haben ungefähr, wir hätten in einer Minute gewonnen.
ja, nee, aber ich meine. Ja.
Aber das gehört halt auch dazu, das ist ja auch so krass. Also man hat zwar ein bisschen Tech Zones, aber nur 3 Stück pro Etappe. Und alles, was halt dazwischen passiert, muss man halt selber beheben. Und
ihr dürft das Rad, glaube ich, nicht tauschen, ihr dürft nur Komponenten tauschen, ne?
Ja, genau. Und einmal haben wir echt das Glück gehabt, dann eine Kette zu wechseln. Auch während eines Rennens definitiv eine erstmalige Erfahrung für mich.
Habt ihr das in der Tech-Zone gemacht oder habt ihr das selber?
Wir hatten keine Kette dabei. Okay. Wir hatten zwar ein paar Links dabei, aber wir dachten dann, also du hast eh nicht viel Zeit zu überlegen, ist ja klar, oder dir das mal genauer anzugucken, aber wir haben halt. Mir ist ein fetter Stein gegen das Kettenblatt geflogen und hat irgendwie einen Kettenlink so ein bisschen aufgebogen und dann ist die Kette hinten an der Kassette immer gesprungen. Jedenfalls konnten wir noch so ein bisschen weiterfahren, aber es war halt ultra nervig. Also immer bam, 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 jede Umdrehung drüber gesprungen und dann eben in der Tech-Zone angehalten. Wir haben kurz geguckt, was ist eigentlich genau das Problem, haben dann gecheckt, okay, wir müssen Kette wechseln, Kette gewechselt und dann genau an dem Tag hatte Sam auch noch 2 Plattfüße. Das war schon, da haben wir echt so gedacht, okay, geil, 2. Tag, richtig auf die Nüsse bekommen schon und noch gar nichts gewonnen, aber dann haben wir am nächsten Tag zum Glück die Etappe gewonnen. Dann, das ist halt auch mal geil, finde ich. Je härter du irgendwie einen Nackenschlag kriegst, desto geiler fühlt es sich dann halt auch an, wenn man dann einen Tag später oder auch ein paar Tage später dann so ein bisschen die Belohnung irgendwie dann doch bekommt für die harte Arbeit. Dann haben wir noch 3 Etappen insgesamt gewonnen und eigentlich echt noch ein super erfolgreiches Rennen gehabt.
Ja. Ja. Wie hat sich eigentlich das Training im Vorfeld irgendwie verändert? War das ein großer Unterschied zu deiner normalen Vorbereitung?
Also kein Riesenunterschied, aber was ich schon viel mehr gemacht habe, ich denke, das machst du auch hin und wieder, so halt am Ende von einer Einheit in der 3., 4. Stunde oder nach einer gewissen Anzahl an verbrannten Kilojoules nochmal irgendwie VO2 Max-Intervalle oder so. Also das hatte ich zuvor nie gemacht, haben wir jetzt eben in der Vorbereitung regelmäßig gemacht, ja.
Und hast du gemerkt, dass generell das Niveau für dich immer nach oben gegangen ist? Also ausdauermäßig, also das ist eine andere Basis.
Ich bin ja davor schon. Ich bin davor schon 2 Rennen in Spanien gefahren, sehr gut besetzt. Habe 1 davon gewonnen, beim anderen wurde ich 3., auch ein bisschen unglücklich 3. Und deshalb wusste ich so, ich hatte auf jeden Fall ein ganz gutes Niveau. Aber. Ich glaube, ja, was jetzt passiert, Weltcup ist halt erst dann jetzt Ende April und ich glaube, bis dahin kann noch viel passieren und ob ich dann wirklich jetzt nochmal dieses Jahr einen Sprung gemacht habe, weiß ich nicht. Wir haben ein paar Sachen verändert, weil ich letztes Jahr so ein bisschen das Gefühl hatte, ich bin ein bisschen stagniert, aber ja, you never know.
Mhm. Irgendwelche lustigen Tierbegegnungen gehabt?
Ja, das ist. Boah, wir haben einen Adler oder 2 Adler gesehen. Das war wirklich beeindruckend. Aber sonst, ich habe ultra Schiss vor Schlangen. Also ich glaube wirklich, wenn ich einem Tier als allerletztes begegnen will, dann ist eine Schlange. Und es gibt dort echt viele. Aber außer 2 tote Schlangen sind mir zum Glück keine begegnet. Und ansonsten, da gibt es ja immer die wildesten. Aufnahmen und so, aber ein paar Äffchen haben wir gesehen, die waren aber eher zurückhaltend und nett. Können aber auch gefährlich sein, habe ich mir sagen lassen. Also da gibt es ja, glaube ich, diese Baboons oder wie die heißen. 2
Äffchen hat ein Speed Company Racing Trikot an, komisch, aber. Ja.
Sowieso.
Genau. Ja, ich habe ja ultra Schiss vor Spinnen und ich war ja auch einmal da in begleitender Natur und da war so eine Dusche bei so einer Unterkunft, wo einfach so drei Riesenspinnen oben in der Ecke saßen. Boah. Die musste, waren halt einfach dabei dann beim Duschen, so konntest nichts machen. Aber so, so Handteller groß auf jeden Fall, die Teile.
Ja. Nee, also eigentlich diesbezüglich relativ ruhig. Was auch geil ist, ich weiß, da musste ich auch, glaube ich, ein, zwei Mal an eure Storys denken oder eher von Gästen. So ab Rennhälfte, nach 4-5 Tagen, da gibt es ja dann wirklich immer so ein paar Fahrer, die einem ultra auf den Sack gehen. Und
das ist neue so Welt geil. Für dich in so Etappenrennen, ne?
Ja, das ist wirklich so geil. Also ich bin bestimmt auch nicht der allerfreundlichste Fahrer, aber wenn du halt irgendwie in eine Kurve reinfährst, siehst eine Lücke, nutzt die aus, auf einmal schreit's von hinten, du weißt schon, bei der ersten Silbe, das ist wieder der. Das ist halt echt saugeil bei so einem Rennen.
Lukasbaum.
Ja, da halte ich jetzt meinen Mund, aber keine Deutschen auf jeden Fall. Ja.
Ja, und hast du da jetzt so ein bisschen Blut geleckt und sagst du so, ey, ein bisschen mehr Marathon, nochmal Cape Epic. Ich meine, jetzt
also ich glaub,
hast du schon Sieg, in theoretischen Sieg einfahren können. Also da willst du jetzt ja vielleicht nochmal zurückkommen und das mal offiziell noch einfahren, oder?
Ja, wäre natürlich geil. Aber ich denke, mehr Marathon, also die Marathon-WM hat halt immer noch so natürlich voll Prestige. Aber ja, wie wir halt schon festgestellt haben, ich bin dann doch auch so opportunistisch und fahre halt dort, wo die meiste Aufmerksamkeit ist. Das liegt nicht nur an mir, sondern halt auch an meinen Sponsoren. Und das ist halt im Normalfall im Weltcup, muss man schon sagen, und im Cape Epic. Und deshalb denke ich, andere Marathonrennen leider eher ein bisschen ausgeschlossen, auch wenn das eigentlich eine geile Disziplin ist und ja, irgendwie das pure Mountainbiken mit der Freiheit so, die man halt irgendwie auf dem Mountainbike auffühlt und dem Ganzen, das kommt da eigentlich voll gut rüber, so im Marathon, aber ja, die Aufmerksamkeit ist halt leider nicht so riesengroß. Mhm. Aber ja, Cape Epic, Sieg ist schon ein Ding, also ich meine, theoretisch ist es irgendwie möglich, aber auch bei einem zweiten, dritten, vierten Anlauf muss halt alles passen, also du hast so viel nicht in der Hand, das ist so krass.
Speed haben die Buben auch einmal mit Mechanical verloren, das ganze Ding. Was heißt verloren? Zweite gewonnen. Genau. Verloren. Guckst du denn jetzt Slalom-Rundfahrt am Sonntag?
Mit Sicherheit, ja. Heute habe ich jetzt nicht geguckt, sehr weil gut. Ich selber noch auf dem Rad war. Twarstor war doch.
Finale lohnt sich auf jeden Fall auch zu gucken, letzte 15.
Ja. Jetzt von heute?
Ja.
Ja. Werde ich mir angucken, ja. Nee, schon natürlich auch mal am Start. Auch Katalonien natürlich jetzt mit Flo ordentlich verfolgt.
Also wer es nicht weiß, Luca und Florian Lipowitz trainieren immer mal zusammen.
Wenn er mal hier ist, das ist leider nicht so oft der Fall. Oder ich bin natürlich auch nicht immer da. Aber ja, nächste Woche gehen wir in den Kletterwald.
Mit dem Rad jetzt oder so richtig klettern?
Nee, richtig. Luisa, meine Freundin, hat das von den beiden zum Geburtstag bekommen. Irgendwie. Aber ich glaube schon von einer ganzen Weile. Oder jetzt, okay. Ich weiß gar nicht, ob es genau so war. Auf jeden Fall gehen wir in den Kletterwald. Genau.
Sehr gut.
Ja.
Okay, geil. Wer ist der beste Kletterer?
Ja, ich glaube, die Frage, die braucht man nicht diskutieren.
Aber wenn ihr zusammen trainiert, dann mal Mountainbike, mal Rennrad oder wie war es dann so vornehmend, das Gefährt?
Schon auf der Straße. Hart wird es dann, wenn ich mit dem Mountainbike komme und er mit dem Rennrad.
Also wenn ich deine Wattwelt dann dauernd sehe, scheint mir so, als wenn du immer mit einem Mountainbike trainieren fährst.
Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Aber ich bin echt so wenig auf dem Rennrad unterwegs. Würde eigentlich auch gern mehr fahren, aber dieser Switch immer, den finde ich schon gar nicht so einfach. Also da auch, also ich glaube, man kann sich auch dran gewöhnen, wenn man immer so dran bleibt, aber.
Ja, der Kuhfaktor vor allen Dingen wahrscheinlich, oder?
Voll, also aber ich habe jetzt erstmalig. Die
Beine so weit zusammenbringen.
Ich habe erstmalig so richtig hässliche Extensions an Pedalen, dass ich am Rennrad weiter auseinander bin. Nicht ganz so breit wie am Mountainbike, weil sonst kannst du auch keine Kurve mehr fahren, weil man dann so schnell aufsitzt. aber ja, das ist schon echt kriminell, was so die Optik angeht. Da darf man echt nicht runter. Also wenn man runterguckt und das dann sieht, boah, das ist schon hart.
Ja, der Kollege Schurter, der fängt ja jetzt an, Gravel zu fahren, ne?
Ja, ich weiß nicht, wie viele.
War der nicht sogar...
Aber ja.
Der ist gefahren in Hills, der wird der Fünfte, ja. Genau. Ja, der kann halt Radfahren, ne? Und es hat halt irgendwie so das funktioniert halt genau ein Jahr, dass die retten noch ganz viel mit rüber von ihrer letzten Saison, aber dann merken die auch, dass sie auch weiter trainieren sollten, wenn das im nächsten Jahr nochmal so sein soll. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das in Zukunft noch wird mit ihm, aber ja, der ist jetzt auch drüben und findet es geil auf jeden Fall.
Ja, ich weiß nicht, wie ambitioniert er noch trainiert, weil eigentlich, aber oh, das kann natürlich auch. Ich glaube, er ist sowieso halt, also Nino ist sowieso immer so, wird immer Bewegung machen, immer Sport machen und so. Aber ich habe es schon so verstanden nach seinem letzten Weltcup, dass er eigentlich echt Leistungssport jetzt auch ein bisschen beiseite legen will. Ja, werden wir sehen.
Ja. Gibt genug Beispiele, wo man merkt, denen gelingt das nicht ganz so gut, weil gerade wenn man so erfolgreich war, ne? Und er liebt den Sport. Er liebt ja auch einfach Sport zu machen. Ne?
Ja, ich finde, das ist auch das Geile, oder? Wenn die Leute einfach den Sport nicht nur aufgrund des Erfolgs machen, sondern weil die halt das Radfahren einfach lieben. Gar nicht unbedingt nur den Sport, so sondern einfach Radfahren.
So wie du, ja, Basti.
So wie ich, wollte ich gerade sagen.
Nicht für einen Erfolg. ja, du. Ich bin am Ende mit meiner Neugier hier. Habt ihr noch Fragen an Luca? Haben wir noch irgendwas? Luca, hast du noch was zu verkünden? Hast du noch Fragen an die Hörer? Oder an uns?
Boah, ich hätte, ehrlicherweise nicht.
Nee. Du bist im halben Jahr bist du eh wieder da, also.
Ja, gerne. hoffentlich mit guten Erfolgen und mit ein paar guten Storys. Aber,
ja, also sag mal was.
Wie geht's denn weiter bei dir, Luca?
Dieses Jahr, normales Jahr wahrscheinlich, normale Weltcup-Saison jetzt.
Ja, voll. Also jetzt habe ich mir natürlich auch nicht noch irgendwelche Extras aufgeladen. Dieses Jahr ist eine Besonderheit und das ist schon auch echt so, das ist so ein Ding, über das man auch ewig diskutieren könnte. Aber ja, wir starten die Weltcup-Saison in Südkorea. Ich bin halt immer der Meinung, man sollte den Sport dort leben und dorthin bringen, wo die Leute halt auch begeistert sind. Zum Beispiel in Belgien beim Straßenradsport. Natürlich ist irgendwann dann vielleicht auch dieser Markt ein bisschen ausgeschöpft, aber egal. Fakt ist, in Südkorea, ich habe auf meinem Insta mal geguckt, weit unter 1% auf jeden Fall an südkoreanischen Followern.
Aber noch. Jetzt ohne Mist, also der ganze asiatische Raum, auch aus Südkorea, die haben schon eine große Radszene. Also die folgen vielleicht dem Mountainbike-Sport noch nicht unbedingt so, aber so diese ganzen Brands, ne, also diese etwas hipperen Brands, die machen unglaublich viele Aktivitäten in diesem Bereich gerade. Also da ist schon eine große Rad-Community mittlerweile.
Auch, also wir sind ja auch abgedeckt quasi von Warner Brothers. Die sind diejenigen, die diese Entscheidungen treffen, wo die Weltcups schlussendlich stattfinden. Und die werden das auch nicht aussehen, so entscheiden. Also natürlich auch deshalb, weil der Veranstalter mit Sicherheit gutes Geld zahlen wird an Warner Brothers. Also um den Weltcup dorthin zu holen. Aber ja, ich denke, so ganz aussehen wird es nicht sein, das ist schon klar, aber
mal ganz kurz, mir tut es halt Weltcup weh. Warner Brothers?
Also die Übertragung, ja. Ja.
Aber haben die so viel Mitspracherecht dann?
Auf jeden Fall,
Veranstaltungen ja. Krass, das wusste ich gar nicht. dass die dann
also
so,
wie die
so
genauen Prozesse da dann sind, weiß ich jetzt auch nicht exakt, aber ich glaube, die haben wirklich das letzte Wort dann. Natürlich muss die UCI da auch irgendwie entsprechend dabei sein. Aber
den gehört sie eigentlich.
Also. Ja. Ja. Also wie gesagt, ich weiß nicht genau, wie die Prozesse sind, aber bei uns habe ich das Gefühl, und ich bin auch so ein, in so einem Fahrerausschuss, also quasi kein Athletenvertreter in dem Sinne, aber so ein Bindeglied quasi zwischen Warner Brothers und den Athleten. Also da vertrete ich quasi die Athleten so ein bisschen gegenüber Warner Brothers und nicht gegenüber der UCI wie im klassischen Sinne. Und da habe ich schon, also daraus habe ich schon das Gefühl, dass Warner Brothers schlussendlich alle Entscheidungen trifft, die für uns irgendeine Relevanz haben. Also letztes Jahr war große Diskussion, gibt es ein Fünferpodium oder ein Dreierpodium? Das hat sich halt traditionell so etabliert gehabt, dass wir fünf Leute bei einem Weltcup auf dem Podium haben. Und Warner Brothers kam halt und Eck hat gesagt, okay, ey, wir machen jetzt drei. Und dann gab es natürlich einen Aufstand, wie bei allem, was irgendwie dann neuartig ist. Und solche Sachen entscheiden die, glaube ich, mehr oder weniger komplett für sich alleine.
Okay.
Ja. Na gut, aber bin ich auch gespannt auf Südkorea und deine Eindrücke.
Genau, und dann geht es natürlich weiter, ganze europäische Saison, und am Ende gehen wir noch nach Nordamerika, also nach USA.
Ja.
Genau, und
aber Weltmeisterschaft ist natürlich jedes Jahr.
Genau, die ist in Italien, weil die Sole, das ist ziemlich cool.
Ja.
Und darüber hinaus werden wir sehen. Für mich ein wichtiges Jahr, in dem Vertragsjahr auch. Und ja, jedes Jahr ist wichtig.
Hat ja schon mal nicht schlecht angefangen, oder?
Also. Soweit gut auf jeden Fall, ja. Aber gibt noch viel zu gewinnen.
Sehr gut.
Und natürlich
sehr
auch
gut
zu verlieren.
Ja, also ich war mal in Südkorea Radfahren. Ich muss sagen, im Nachhinein eine der Trips, die mir wahrscheinlich bis an mein Lebensende in Erinnerung bleiben. Also,
Ach, das hast du erzählt. An die
Spaß.
Grenze nach Nordkorea, oder?
Ja, genau. Ich weiß nicht, ob ihr da Mountainbike fahrt, aber.
Nee, wir sind da, wo die Olympiade, die Winterolympiade war, in Pyongyang oder wie das heißt.
Pyongyang. In Chang.
Nee, Moment mal, ist nicht Pyongyang? Ist das nicht die Hauptstadt von Nordkorea?
Ja, das ist Nordkorea, ja.
Ah, super.
Ich glaube schon, ja. Ist jetzt, also.
Nee, aber das heißt, glaube ich, schon auch so. Müssen wir jetzt nochmal gucken. Okay, das wäre natürlich jetzt peinlich, aber. Ich habe mich bisher mit dem Cape Epic beschäftigt, noch nicht so mit.
Ja, es ist schon mal Richtung Osten auf jeden Fall.
Das heißt, doch, das Pyeongchang, da wo ihr hinfahrt, glaube ich.
Pyeongchang.
Okay. Gut, dass wir das jetzt auch wissen.
In diesem Sinne, viel Spaß.
Genau. Viel Spaß dabei.
Danke.
Steig im richtigen Ort aus.
Der Rest von uns hört uns nächste Woche wieder. Vielen Dank, Luca, dass du dir die Zeit genommen hast, wie immer. Und bis bald.
Sehr gerne. Bis bald. Dankeschön.
Ciao.